Dieser Podcast ist ein Stimmenreich-Podcast.
Nachdem Claudia am Ende der letzten Folge, als wir gerade darüber anfangen wollten, über Frauenrollen in Scrubs zu sprechen, ihre Rolle als Mutter wahrnehmen musste, haben wir heute in dieser Folge einen zweiten Anlauf gestartet, in der wir über besagte wichtige Frauenrollen in Scrubs sprechen wollen, aber auch über weitere wichtige, viele andere Aspekte in der Serie und fangen jetzt aber erstmal an mit Jordan Sullivan, gespielt von Krista Miller.
Genau, ja. Ist, glaube ich, dort als irgendwie Tochter, taucht sie dort so, sozusagen auf, ne? Also nimmt irgendwie die Rolle von ihrem Vater dort ein, aber ungeachtet dessen, also über diese Jordan kann man halt sehr gut in das Thema Frauenrollen in Scrubs reinkommen. Auch spannend vielleicht im Vergleich zu Frauenrollen bei Ted Lasso, auch eine Bill Lawrence Produktion, wo ich mich ja durchaus jetzt auch gerade so, also 2020 ist Ted Lasso erschienen, wo ich mich durchaus eher drüber aufregen kann noch als über die Frauenrollen in Scrubs. Kurz dazu jetzt aber nochmal zum Einstieg, also wir haben halt drei sehr prominente Frauenrollen in der Serie, also die Elliot Reed als junge Doktorin, die Carla Espinosa als Krankenschwester und später eben auch in Führungsverantwortung Krankenschwester und die John Sullivan, eben Vorstandsmitglied, später hauptsächlich Mutter, Ehefrau und nimmt dann wieder eine Tätigkeit auch im Krankenhaus auf. Und diese drei Frauenrollen, die finde ich, sind schon alle sehr, sehr stark. Sie sind auch wirklich sehr präsent. Sie sind aber auch alle sehr neurotisch, ne? Also sie erfüllen viele Klischees auch vielleicht, die man dann da jeweils drauf projizieren kann. Und ist aber natürlich im Kontext der Serie einzuordnen, dass alle Figuren in irgendeiner Form problematisch sind. Also es gibt in dieser Serie, glaube ich, keine wirkliche Heldenfigur, würde ich jetzt mal so sagen. Weil alle Figuren mal Held, mal Anti-Held sind. Mhm. Und die Serie hat aber trotzdem auf dieser Ebene, wie sie mit Frauen umgeht, natürlich, also auch wenn sie starke Frauencharaktere hat, auch so ihre Probleme. Also die werden schon sehr sexualisiert. Alleine wie häufig Elliot irgendwie in den ersten Folgen sich auszieht, irgendwie halbnackt ist oder sonst irgendwas, das ist schon schon schwierig, finde ich. Und auch, aber und das ist immer was man dieser Serie dann auch wieder zugutehalten muss, sie thematisieren das innerhalb der Serie dann wiederum. Na, also auch es gibt keinen eigenen Umkleideraum und alle männlichen Mitarbeiter starren dann ständig die halbnackten Ärztinnen an im Umkleideraum. Das wird innerhalb dieser Serie auch thematisiert und sie treten dann auch dafür ein und kämpfen dafür, dass sie eben ihre eigenen Bereiche bekommen, damit dass sie ihre Rechte zugesichert bekommen. Das finde ich dann auch wieder sehr spannend, wie das dann innerhalb der Serie thematisiert wird. Und magst du was dazu sagen?
Ja, also mir ist das auch aufgefallen. Also es gibt ja auch zum Beispiel immer das Seminar, was Carla, glaube ich, leitet, wo irgendwie vorher eine Box aufgestellt wurde, wo die Frauen Beschwerden gegen, oder wegen sexueller Belästigung einwerfen können und irgendwie ganz viel für, Todd, natürlich drin sind. Und Bob Kelso und ich glaube, einer von Dr. Cox landet auch irgendwie drin und da wird das auch thematisiert und alle drei sind so, sowas machen wir ja nicht und was wollt ihr denn jetzt hier? Und so sehr stereotypisch, eigentlich sind wir ja gar keine Sexisten und denen muss man das dann auch erst erklären sozusagen, was ihre Fehler sind und zumindest so gegen Ende der Folge ist so dieses, wo denn Todd wieder an einer Schwester irgendwie an den Hintern greifen will und Bob Kelso sagt so, nein, wir dürfen nur gucken, nicht anfassen. da ist dann immerhin so ein gewisser Lerneffekt noch dabei, aber also eigentlich ist ja auch das Gucken eigentlich auch schon, oder das Hinterherstarren sozusagen, ja auch schon problematisch für viele, ne?
Ja, es ist halt, also Sexismus ist, also auch gerade die Witze, die auf Kosten von Sexismus quasi gemacht werden oder durch Sexismus gemacht werden, ist natürlich auch ein echtes Thema in der Serie. Ne? Mhm. Also ich habe dann nochmal die Chance genutzt und heute nochmal irgendwie ein paar Sachen reingeschaut und da waren dann wieder so Krankenschwestern, die einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel ungefähr hatten und enge Klamotten, die man also sich in keinem medizinischen Arbeitskontext in irgendeiner Form als angemessen oder vorstellen könnte.
Ja, es gibt auch, was mir als ganz konkretes Beispiel in einer Folge so, wie hast du den Kuchen bekommen und ich habe mich einfach so gestreckt so und dann meint Elliot so, was? Ich krieg doch hier keinen Kuchen, wenn ich so mache und drücke irgendwie ihre Oberweite zusammen und dann wird aus dem Bild, ins Bild hinein wird ihr ein Kuchen hingestellt und so. Danke. Glaube,
ist das nicht auch diese Folge, die Mein Sexismus heißt oder sowas? Es gibt auch so eine Folge, die heißt, oder Meine sexistischen Kollegen.
Ja, es war glaube ich nochmal eine spätere Folge. Das mit der Therapie war dann früher noch.
Also weil in der, die du ansprichst, geht es ja wirklich konkret darum, dass dann Carla Elliot dazu anleitet, ihre weiblichen Reize zu ihren Vorteilen einzusetzen.
Ja, genau.
Ne, und auch wieder ein Problem, ne? Also es ist, also ich finde das schon so, also das ist schon schwierig zu bewerten. Mhm. Also wenn wir aus 2021 da rausgucken, es ist MeToo passiert, es sind sehr, sehr viele Skandale gerade innerhalb der Filmbranche, innerhalb der Medienbranche aufgedeckt worden, ne, mit Weinstein und Cosby und Woody Allen, ewiges Thema. Und das ist dann schon schwierig, dann auf solche Witze von heute zu gucken.
Ja.
Vielleicht waren die damals tatsächlich noch witziger. Also ich kann heute ehrlich gesagt auch tatsächlich noch drüber lachen, aber ich bin mir trotzdem der Problematik bewusst. Mhm. Und bei manchen muss ich jetzt schon mehr schlucken, als ich damals schlucken muss, muss ich auch sagen. Aber auch nochmal ganz kurz, nochmal so zu den Frauenrollen, weil ich ja auch gestern gerade durch dieses Muttersein sehr aus diesem Podcast machen rausgeholt wurde. Ist mir früher nicht so bewusst gewesen. Ist natürlich jetzt, wo ich selber in einer anderen Rolle bin, ist mir das viel bewusster. Das Muttersein wird in der Serie auch extrem thematisiert. Ne? Also Carla kriegt Kind 1, 2, glaube ich, ne? Und John kriegt Kinder, Elliot will Kinder. Also Kinderkriegen ist dort ja so auch ein stetes Thema. Ist ja auch so, sind ja auch alle Hauptcharakterinnen in diesem Alter, wo das eben gerade passt. Und es ist wirklich sehr spannend, wie das dann ist, ne? Also Elliot verspürt diesen gesellschaftlichen Druck, unbedingt Mutter werden zu müssen. Jordan will eigentlich nicht, bekommt dann aber eben Kinder und muss sich dann eben auch in dieser Mutterrolle zurechtfinden. Und
verschweigt es dann zunächst noch Perry.
Genau.
Und JD weiß es aber und ja.
Ja genau, behauptet halt, also das Kind wäre von einem griechischen Liftboy. Warte mal, die Szene ist noch mal anders. Liftboy, Poolboy, Gärtner, was auch immer. So ungefähr war das.
Ja,
genau, ist aber eigentlich von Perry Cox, also Du schreibst ein großes Spoiler davor, vor diese ganze Serie, vor diesem ganzen Podcast. Genau, und als das Kind dann da ist, hat sie halt dann auch Schwierigkeiten, sich da so reinzufinden. Und dann gibt dann halt auch dieses, was ich vorhin meinte, ihren Vorstandsposten auf und probiert dann das Muttersein eben voll auszufüllen, ist damit aber auch nicht zufrieden. Bei Carla sind nach der Geburt ganz stark thematisiert postnatale Depressionen, was damals auch ein echtes totgeschwiegenes Thema eher war noch. Also was bei uns in Deutschland, glaube ich, heute immer noch so, in den USA nimmt das so ziemlich Fahrt auf, dass das thematisiert wird. Ich weiß nicht, ob das damals, was für ein Tabubruch das auch damals war. Mhm. Das habe ich eben, war für mich damals kein Thema, das wäre jetzt heute für mich ein Thema und deswegen finde ich das ganz spannend. Also auch das ist einfach in dieser Serie präsent und da und muss man ihnen auch zugutehalten, dass sie das auch nicht dann als so White Boys Club Serie, die es auch nicht ist, einfach so verschwiegen haben und da sind zwar irgendwie weibliche Hauptcharaktere, aber die sind hier nur Beiwerk, sondern nein, diese Themen sind einfach auch da und die werden behandelt. Das finde ich auch sehr spannend.
Ja. Ich will gerade noch also zu dem dass es nicht nur eine White Boys Serie ist, da fallen mir auch noch ein paar Sachen ein. Und zwar, dass ja, also ich hätte jetzt die Tage, die Szene, Folge gesehen mit dem Herrn, mit dem der Tennis spielt und irgendwie durch den OP meint, jetzt ist sein Aufschlag versaut und ja, trifft nicht mehr, aber hat einen sehr kräftigen Aufschlag und will Turk verklagen,
genau.
Will Turk verklagen, beziehungsweise eben vorher überreden, mit ihm zu spielen, und Turk sagt so, beziehungsweise er meint dann, aber wir müssen über den Zaun klettern, ich habe keine Mitgliedschaft mehr da, und Turk so, ja klar, ein Schwarzer klettert über den Zaun auf den Tennisplatz, was soll schon passieren?
Was soll schief gehen, genau.
Ja,
und er sagt wie war so, das in Deutschland neulich, ne, der Lehrer, der am Wochenende in der Schule war in Hamburg, und der also schwarze Lehrer, und dann dort eben verhaftet wurde, weil er für einen Einbrecher gehalten wurde.
Ja, und also in der Serie wird es noch quittiert mit nur, ja, stimmt, okay, ja, gut. das ist halt auch immer wieder Thema, dass auch wie war das, JD darf zu Turk, wie darf er ihn nennen? Braun Bär oder was?
Brown Bier und Vanilla Bier. Nee, Chocolate Bier und Vanilla Bier.
Ja, also genau.
Schokoladenbär.
Ja. Genau, jetzt gab es, glaube ich, auch eine Blackfacing-Szene war auch als wie war das irgendwie? Ach genau, beide hatten quasi Blackfacing und Whitefacing betrieben, und Turk meinte irgendwie, ja, meine Homies, wenn die mich sehen, dann finden die das schon okay, und dann bückt er sich gerade, weil er irgendwie den Schuh zubinden muss, und dann geht die Tür auf und JD steht da halt mit Blackfacing vor ein paar schwarzen Typen, und ja, zerren ihn dann ins Haus und verprügeln ihn dann erstmal.
Genau, Rückblende zu ihrer College-Zeit, wo Turk eben in so einer Verbindung ist, mit schwarzen Studenten, glaube ich auch nur, also es ist eine rein männliche Verbindung.
Ja.
Und genau, und JD würde halt gerne mitkommen, und die probieren dann dort eben diesen Gag abzuziehen mit dem, also ich weiß gar nicht, ob es Whitefacing wirklich gibt, aber halt mit Blackfacing, ja. und Turk hat dann eben.
Ja, ich glaube nur JD hatte sich angemalt, ja.
Nee, Turk hat es auch angemalt, okay. Aber ich weiß nicht, ob es den Begriff des Whitefacing ist, ob es das wirklich so heißt.
Ja.
Aber würde so sein, ja. Weiß nicht, magst du es erzählen mit den Folgen, die gepult wurden, oder?
Ja, genau. Hatte ich auch aktuell gehört bei den Kulturpessimisten in der letzten Folge. Da hatte der Erik den Podcast, den wir hier schon angesprochen hatten, geplagt. Fake Doctors, Real Friends. Und da wurde eben auch angesprochen, dass vor allem auch Bill Lawrence, der Macher der Serie, da hinterher ist, dass man sich nicht nur mit der Thematik Blackfacing auseinandersetzt, sondern man auch dabei ist, Folgen im Fernsehen nicht mehr ausstrahlen zu lassen und dass die überarbeitet werden sollen. Und ja, das zeugt dann schon von einer, ja, doch eine Menge Selbstreflexion, und dass man ja für so ein paar kurze Szenen für eine 20 Jahre alte Folge nochmal Aufwand betreibt. Ne? Da würden andere sagen, so, pff, ja, schneiden wir die Szenen raus oder zeigen die Folgen nicht mehr oder auch ist ja egal, weil ist ja nicht so schlimm, ne? So würden das wahrscheinlich andere handeln.
Ja, ich weiß nicht. Also Office hat das ja wohl auch gemacht, ne? Also ich habe es nicht nachvollzogen nochmal, aber es ist natürlich vor der gerade Black Lives Matter Bewegung in den USA und den Geschehnissen im vergangenen Jahr jetzt auch nochmal hat eine andere Dramatik bekommen, ne?
Ja.
Und haben sie ja auch erst letztes Jahr gemacht, dass sie also Bill Lawrence die Folgen quasi rausgenommen hat aus den Rotation, kann man es ja nicht nennen, aber so halt Lizenzen entzogen, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall das gemacht hat und halt gesagt hat, naja, er hat jetzt gerade kein Studio in der Pandemie, er kann jetzt gerade nicht schneiden vernünftig, aber sobald das wieder gegeben ist, probiert er eben das nachzubearbeiten, und dann können die Serien, auch, die Folgen auch wieder nach ausgestrahlt werden.
Mhm.
Ja. Aber die Sachen, die wir hier jetzt gerade ansprechen, also dieses Sexismus. Nochmal ein ganz anderer Winkel. Bill Lawrence hat in diesem Podcast, den du jetzt auch gerade wieder angesprochen hast, da taucht er selber häufiger auf. So, da gibt es so eine Sequenz immer, die nennt sich Bill Interrupts, wo sie dann nachträglich Bill Lawrence nochmal was fragen und das dann eben reinschneiden, seine Antwort. Okay. Und er war auch selber, ich glaube, 2 oder 3 Mal schon zu Gast sozusagen, dass er also wirklich dann noch dabei war. Und da nimmt er dazu auch nochmal Stellung und sagt halt, dass sie selber damals oder er auch damals zu arrogant waren. Dass sie sich selber gedacht haben, sie haben schon so einen diversen Cast und sie thematisieren schon so viele Probleme und probieren das eben auch immer mit in die Serie reinzunehmen, anzusprechen, weiterzuentwickeln, dass sie dann zu arrogant waren und dann dabei gar nicht gesehen haben, dass das trotzdem auch noch Probleme sind, dass es Witze sind, die eigentlich nicht witzig sein sollten und die man eigentlich einfach nicht bemühen sollte. Und da hat er sich dann auch dafür entschuldigt. Und genauso hat er sich dann auch für einige, entschuldigt, weiß ich jetzt nicht gar nicht, aber er hat das dann auch nochmal angesprochen, eben auch, was ich vorhin meinte, mit, dass Frauen so zum Objekt gemacht werden und sexualisiert werden. Er meinte ja dann auch, ja, das hätte er denen auch damals gesagt, ne, ihr müsst euch hier teilweise ausziehen und in kompromittierenden Positionen alles euch präsentieren, aber für jedes Mal, wo ich das von euch verlange, verlange ich das auch von einem männlichen Kollegen.
Okay, ja.
Da habe ich dann drüber nachgedacht und dachte so, ja, also es gibt schon echt viele bescheuerte Szenen, wo das dann auch gerade passiert und wo viel dann mit Todd, klar, der läuft immer in super engen Tangas rum zum Beispiel, ist dann aber auch wieder ein Problem auf einer anderen Ebene, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, aber,
also jetzt am ehesten nackte Männerszene fällt mir ein, als dann, wo sich dann Turk und Carla verlobt haben, beziehungsweise in den nächsten Tagen heiraten werden und dann JD halt erzählt, dass sie sich irgendwann mal geschworen haben, wenn einer von uns heiratet, dann gehen sie Golf spielen vorm Krankenhaus und der heiratet, spielt nackt den Caddy und dann läuft halt Turk wirklich nackt nur die Tasche mit den Golfschlägern vor sich haltend, schützend über den Parkplatz und tatsächlich so die umlaufenden Statisten sozusagen, die gucken dann schon so nach dem Motto, was ist denn hier los? Huch! Und ja.
Ja, es gibt schon wirklich viele Szenen, wo die Schauspieler auch irgendwie nackt, halb nackt sind, stimmt schon. Also es gibt ja auch diese eine, wo JD eine Wette verliert und dann eigentlich nackt durchs Krankenhaus laufen soll und dafür Todd bezahlt, der dann das Geld aber gar nicht haben will.
Ja, genau. Der macht es einfach so. Lustig,
ja, genau. Ja, stimmt schon. Also da gibt es auch viele Szenen, aber es gibt halt auch trotzdem, also in der 4. Staffel Heather Graham, wir haben ja auch über die Gastschauspieler schon gesprochen, ne? Gastschauspielerinnen. Heather Graham ist natürlich sowieso so ein Sexobjekt immer gewesen.
Ja, Tara Reid auch, ne?
Die ist stimmt, ja, Tara
Reid. Die ist Reed ja ich sag jetzt mal so, wie es auch rüberkommt in der Serie, die Schlampenfreundin von JD, ne? Die, also, ja, genau. Weil, also, die ihn so benutzt und er ist aber so, ja. Eigentlich stehe ich nicht auf sie, aber ich nehme es mit so, ne? Das ist so,
naja, er will sich in der Situation auch benutzen lassen. Ne? Also, JD ist ja auch ein wirklich problematischer Charakter, ne? Also das kann man ja auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, deswegen meinte ich ja vorhin auch, es sind auch immer, also genauso wie sie Held sind sie auch immer Anti-Held. Ja? Also auch seine ständigen wechselnden Frauengeschichten, die er auch nicht ernst meint, wo er aber einfach nicht Nein sagen kann, wo er einfach zu needy ist in dem Moment, wo er. Also das ist ein echtes Problem auch, ne?
Ja, die Folge mit der heißen Koma-Braut, wo sie sagen so, ja, hier, die, wie war die Abkürzung, ne? Und dann, so nennen wir bei uns die heiße Frau von einem Koma-Patienten und so. Okay, interessant. Dann geht es noch so darum, so, naja, kann man jetzt mit der schon rummachen und wie viel und wie sehr und und dann wurde das da auch thematisiert quasi so, also auch von der Frau selber. Und sie scheint aber ihren schon länger im Koma liegenden Mann tatsächlich auch schon irgendwie so ein bisschen abgeschrieben zu haben und JD ist auch tatsächlich, hat damit noch ein Problem und sieht ihn in seinen Tagträumen die ganze Zeit als so, so halbblass immer dastehen und so das so streng kommentiert, streng blickend kommentieren, so und ja. Aber wie du sagst, wie du schon gesagt hast, er das halt trotzdem mit, ne? Also
und ja, und ja, das, also, ne, also wie du, also du hast ja Terry Reed angesprochen, mit dass die Schwester von Jordan Sullivan, Danny Sullivan, und er will eigentlich nicht so richtig eine Beziehung haben, also vor allen Dingen beim zweiten Mal dann nicht, sondern nimmt das dann halt einfach so, sie ist halt da und eigentlich ist er von ihr total genervt, aber er geht natürlich trotzdem mit ihr ins Bett. Also das ist schon schwierig, sagen wir es mal so. Ja. Aber Heather Graham, ne, also auch wie die da eingesetzt wird, es gibt da, also als sie sich verabschiedet, hat JD auch wieder so eine Fantasie von ihr, wie sie dann auf dem Bett sich rekelt, halbnackt und mit Windmaschine, die Folge hat übrigens Zach Braff auch tatsächlich Regie geführt. Ja, also diese Frauendarstellung, um nochmal das kurz zu sagen, auch wieder schwierig. Ne? Genau, wir kamen da über generell die thematisierten Problematiken auch hin. Da würde ich aber auch durchaus eine Lanze brechen für Scrubs. Also ich habe die erste Staffel nochmal so quer geschaut und ganz, ganz, ganz viele Dinge, die auch im Weiteren immer eine Rolle spielen, also im weiteren Verlauf der Serie, in den neuen Staffeln, werden in der ersten Staffel schon angelegt. Das ist eben die Thematisierung auch von Rassismus in Amerika, in den USA. Also auch wie ein Doktor wie Turk wahrgenommen wird, wie er dann auch in seiner Rolle als schwarzer Arzt ausgenutzt wird, als Posterboy zum Beispiel. Also wortwörtlich als Posterboy, gibt's diese Folge, ne? Wie er deswegen nach vorne gestellt wird bei manchen Sachen. Auch Intersektionalität ein Thema, ne? Also es ist die schwarze Frau, die eben probiert, sich dort durchzusetzen. Es ist wirklich interessante Konstellationen, die da passieren. Auch wie er dann gegen eine asiatische Ärztin vorgezogen wird, weil er eben Mann ist. Und diese asiatische Ärztin dann eben eigentlich viel, 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 viel besser ist als er, aber eben zurückgestellt wird, weil sie eine Frau ist. Dann was auch relativ früh thematisiert wird, ist die Patientenversorgung in den USA. Also Sacred Heart ist ein städtisches Krankenhaus, also keine reine Privatklinik. Die sind natürlich auf Gelder auch angewiesen, auf Spendengelder. Trotzdem wahrscheinlich, weiß ich, es wurde jetzt nicht so thematisiert, aber ich kann mir schon vorstellen, also es wird immer zumindest thematisiert, dass sie reiche oder wohlhabende Patienten noch bevorzugen. Das heißt, also man hat dann so diesen Konflikt immer personalisiert durch Kelso und Cox eigentlich. Also Kelso, der eben dann auch auf die Finanzen guckt, Cox, der eher dann die Patienten im Blick hat.
Vor allem Kelso, der in seiner Rolle als Chefarzt auf die Finanzen guckt, er selber privat, das er ja aber auch schwierig findet, ne? Also es gibt tatsächlich, er ist ja tatsächlich so der, oh, der ist nicht versichert, ja, dann gucken wir mal ganz schnell, dass wir den Patienten abweisen oder hier ganz schnell abspeisen. Und dann gibt's aber in einer Folge zum Beispiel, spielt irgendwie so Weihnachten rum und dass irgendwie der Vater von einem Jungen im Krankenhaus wegen irgendwas, auch dann selbe Thematik in der Folge, verspreche niemals einem Patienten, dass er genesen wird, egal was er scheinbar hat, ne? Und dann stellt sich irgendwie raus, er hat doch irgendwas Kritisches.
Milzriss, glaube ich, weil der Sohn ihn geboxt hat.
Ah ja, genau. Und
ich habe diese Serie echt zu oft geguckt.
Der kleine Junge landet dann irgendwie bei Kelso und quatscht dann mit ihm ganz nett und dann nimmt Kelso das Telefon und sagt, ja, hallo, jonglieren Sie doch mal ein bisschen mit den Zahlen, damit wir den Vater von dem kleinen Jungen hier noch ein bisschen länger da behalten können. Und dann kommt erstmal auf der anderen Seite so, hä? Ist da wirklich Bob Kelso? Ja, verdammt. Ja. Und in einer späteren Folge gibt's eine Obdachlose, ne, mit der er sich irgendwie täglich immer auf der Parkbank irgendwie trifft.
Genau, die ja da, ja, Maggie heißt die, glaube ich.
Ja, und wo er halt auch sagt, so, ja, guck mal, also die ist nicht versichert, und aber guckt mal, dass ihr sie trotzdem irgendwie durchkriegt hier und behandeln könnt und das irgendwie mit den Kosten so unter den Teppich kehrt, so nach dem Motto.
Genau, das ist, heißt tatsächlich Maggie, ich habe gerade nachgeguckt, Season Staffel 6 ist das.
Mhm.
Und genau, und das ist auch tatsächlich ein Punkt wieder, also wieder zurück zu meiner These, mit dem ist es alles in der ersten Staffel angelegt. Ganz am Ende der ersten Staffel gibt es auch das, wo eben die Operation von einem Patienten gestrichen wird, weil er ja tot ist. Wenn er tot ist, kann nicht mehr operiert werden. Und das hat eben JD veranlasst und hat aber nicht gemerkt oder wusste eben, weil er eben neu ist, noch nicht, dass das genutzt wird systematisch, um Patienten, die keine Versicherung zu haben, eine Operation zu gewährleisten.
Mhm.
Also quasi unter dem Namen des Verstorbenen oder wie auch immer das dann da gedreht wird. Passiert tatsächlich in anderen Arztserien auch so, also so häufig, dass ich mich frage, ob das wirklich ein Ding ist in den USA.
Ja.
Und da schalten sie dann auch noch Käse mit ein, und der sitzt dann am Ende ja auch am Ende der ersten Staffel, vielleicht auch nur für den Effekt des Endes der ersten Staffel, aber mit denen am Tisch und feiert, dass sie das eben noch geschafft haben, dann doch durchzubekommen und eben diesen nicht versicherten Patienten dann noch operieren zu lassen. Also auch da ist dieses Thema schon drin, steckt schon drin, aber also dieser Grundkonflikt auch eben einfach mit den Finanzen gegen Patientenversorgung, ständig da und ständig präsent. Also ob sei es, dass Patienten nicht in medizinische Studien gesteckt werden, weil sie eben zu wenig Geld haben oder falsch versichert sind und eben Reichere dann bevorzugt werden, sei es, weil er irgendwie diesen, du hast ja den Patienten angesprochen, der mit dem Tennisaufschlag, das ist ja auch so ein wiederkehrender Gag, der kommt ja immer wieder. Richard Kind heißt der, glaube ich.
Ja, Hypochonder.
Genau, der ist so ein Hypochonder, und Harvey Korman heißt er, und der taucht halt immer wieder auf, und als dann KSO sich entschließt, einen prophylaktischen Ganzkörper-Scans anzubieten für viel Geld, steht natürlich Harvey Korman auch zuerst auf der vorne am Eingang und sagt, hallo, hier bin ich bezahle ganz viel.
Hier.
Ne, oder zumindest solange er denkt, die Versicherung bezahlt, sind das ist dann auch nochmal noch so verschiedene Versicherungsbashing und nicht sowas dann nochmal drin in dieser Folge. Aber ihm geht es halt schon hauptsächlich darum, dass das Krankenhaus halt wirtschaftlich arbeiten muss. Woraufhin auf der anderen Seite Dr. Cox halt, der ja eigentlich immer der volle Hardliner ist und den man so als sehr typischen White Dude, noch so mit einer gewissen Testosteronüberschuss, würde ich mal sagen, dargestellt hat, eigentlich wahnsinnig weich im Kern ist und einfach die Patientenversorgung und dass es den Patienten gut geht im Blick hat.
Ja.
Finde ich sehr, kann man wirklich so, glaube ich, rausstellen, dass das da auch so personalisiert ist. Was auch eben angelegt ist, also über Frauen hat man schon gesprochen, Sexismus generell, aber auch dieses eben Frauen und Frauenkarriere in medizinischen Berufen. Ne? Also die Ärztin wird immer Schätzchen genannt oder Barbie.
Mhm.
Und ich meine, okay, in dem Fall bekommt auch JD da immer sein Fett weg, ne? Aber halt auch aus anderen Gründen. Was wir auch immer wieder sehen, auch in der ersten Staffel dann eben auch angelegt, ist dieses amerikanische Ausbildungssystem und wie sehr sich Studenten verschulden müssen, um eben ihre Ausbildung zu machen, auch gerade eben im medizinischen Bereich. Haben wir ja relativ häufig, dass das angesprochen wird, wie dass die eben wirklich dicke im Minus sind. Irgendwie JD sagt, er hat $130,000 Schulden zu dem Zeitpunkt. Wird eben auch thematisiert, weil im Vergleich Elliot ist, die dann eben von ihrem Vater finanziert wird und sich ja auch erst langsam emanzipiert und dann auf eigenen Füßen stehen muss und eigenes Geld verdienen muss oder halt auf ihr eigenes Geld angewiesen ist. Aber dass eben Ärzte auch in den ersten Jahren sehr, sehr schlecht bezahlt sind, wird da thematisiert. Genau, also da steckt wirklich sehr, sehr viel drin in der Serie.
Ja. Was auch auffällt, wir haben ja schon Todd erwähnt, der ja eben nicht nur den Frauen hinterhereifert, sondern auch oft so, ja, homophobe Witze macht und dann irgendwann stellt man so in der Serie fest, so, Todd, kann das sein, dass du mehr auf Männer stehst als auf Frauen? Und also es wird auch immer wieder thematisiert, warum Todd so drauf ist, wie er ist, ne? Und wird dann versucht, so ein bisschen zu erklären. Aber ja, auch immer wieder problematische Szenen dabei und dann aber auch ja, so ein bisschen Entwicklung zu sagen, dass er dann sich irgendwann selber eingesteht, dass er ja eben mehr auf Männer steht.
Und ja, auf alles eigentlich.
Oder? Und auf alles eigentlich, genau.
Genau, also das ist ja, fängt glaube ich damit an, dass es so eine Traumsequenz auch von JD gibt, wo es darum geht, was Chirurgen alles machen, um ihre Patienten zu retten. Und Todd reißt sich dann ein Herz raus, um es dem Patienten zu transplantieren. Und seine letzten Worte dann, als er stirbt, weil er ja kein Herz mehr hat, sind I'm gay.
Ja. Ja.
Und Todd ist aber halt auch so ein, also ja, genau, es ist ein Versuch vielleicht, so um es positiv auszudrücken, um divers zu sein, um Queerness einzuarbeiten. Also ich meine, auch JD ist natürlich auf seine Art und Weise queer, ne? Also das ist ja keine so in dem Fall stereotypische toxische Männlichkeit, die da thematisiert wird. Aber Männlichkeit und wie Männlichkeit gelebt wird, ist natürlich auch immer ein Thema in der Serie. Todd finde ich jetzt eher so ein Problemfall auch tatsächlich, habe ich jetzt auch ein paar Sachen zugelesen, dass er in seiner Darstellung natürlich dann schon wieder auch homophob ist und auch die Art und Weise, wie seine Sexualität dargestellt wird oder wie thematisiert wird, natürlich auch wieder eher ein Problem ist. Gibt es einen schönen Artikel zu, wo sich eben jemand aus der Queer-Community dann dem widmet, wie man Serien, die oder überhaupt so Filme, Serien, die man eigentlich mag, aber dann eben doch solche Problemstellungen haben, trotzdem noch genießen kann. Kriege ich jetzt gerade alles nicht mehr direkt wiedergegeben, aber Todd ist schon so ein bisschen zwiespältig zu sehen auch. Wie so vieles an dieser Serie, aber
ja.
Hey. Übrigens auch, auch generell, also es gibt ja noch mehr so Gay-Witze, die immer gemacht werden, eben auf Kosten von Schwulen. Hm. Und das sind sowohl Elliots Bruder als auch der Sohn von Kelso. Beide sieht man nie.
Ach ja, stimmt. Ja, genau. Also Kelso, der, ja.
Wobei Kelsos Sohn ist, glaube ich, sogar trans, ne?
Ja. Also in Kelso immer, ja.
Also sehr, hat sehr eigentlich
homophob erscheint, so, also er kommt nicht mit der mit der Art, wie sein Sohn ist, klar, ne, und
genau, ich weiß es gar nicht, ob es dann am Ende nicht auch eine Tochter ist eher, also kann ich, es wird auch in der Serie immer so als Witz eben benutzt,
ja.
Und als Ventil benutzt, wie das jetzt tatsächlich so im Detail ist, erfährt man eigentlich nie, stimmt schon.
Mhm.
Und dann gibt es ja auch diese, also es gibt ja auch zwischen JD und Turk diese Bromance, wird ja immer gesagt, es schwankt ja auch immer so ein bisschen zwischen, ist eigentlich schon eine Liebschaft und aber auf der anderen Seite dann sehr homophob auch wieder, ne? Also sowohl Turk als auch JD haben dann immer Angst, dass das so sehr als eben schwul angesehen wird. Es gibt relativ am Anfang, glaube ich, diese Szene, wo Turk dann bei JD übernachtet und JD hat aber Angst, dass sie sich ihre Private Parts berühren und liegt dann eben schon in seinen OP-Klamotten im Bett und sie sollen doch bitte Kopf an Füße schlafen und sowas. Und später gibt es dann auch nochmal so einen Patienten, der sieht ein bisschen aus wie JD, wird von Turk behandelt und hat eine Fiancé ist ja im Englischen neutral. Der die Tracy heißt, stellt sich dann hinterher heraus, dass es ein der ist und der sieht aus wie Turk. Und die stehen sich dann auch gegenüber, so in wirklich diesen blau gegen grün Klamotten.
Ach ja.
Beide. Mhm. Ne, und das ist so der Punkt, wo Turk dann Sorge bekommt vor der Beziehung, die er zu JD hat. Und dann probiert das so ein bisschen mehr so ins Cis-Dude-Sein rüberzuziehen und eher auf, hey, wir gehen mal bowlen und Bier trinken und nehmen noch einen Freund mit, zu heben oder runterzuziehen eher. Und also, ja.
Ja. Dann auch dieses Frauen in medizinischen Berufen und der Krankenschwester, die dann aber auch mal ein Mann sein kann und an der Stelle dann auch in einer Folge ein sehr prominenter Figur, Ricky Schröder, den man vielleicht noch kennt als ganz kleinen Bub aus Der kleine Lord.
Mhm.
Auch einer der Momente, wo man so feststellt, so, oh mein Gott, ja stimmt, das ist der.
Genau, und hier dann als Nurse Paul Flowers.
Ja, und ja, der tatsächlich sehr selbstbewusst irgendwie sagt so, er ist lieber Krankenschwester zu sagen. Und ja, der Schauspieler selber eher problematisch, wenn ich hier lese, dass er Mitglied in der NRA ist, also National Rifle Association, und 2020 beteiligte er sich an einer Kaution von $2 Millionen, um Kyle Rittenhouse aus der Untersuchungshaft zu ersparen, der bei den Protesten in Kenosha 2 Menschen erschossen hatte. Das dazu.
Ja, aber spannende, auch spannende Folge, eine oder zwei Folgen, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, also Elliot ist halt dann mit ihm liiert. Ist auch so ein Punkt, also er probiert sie dann halt immer zu verbessern und sie wird dadurch auch tatsächlich besser, sie wird selbstbewusster, also sie nimmt seine Ratschläge im Kern an, aber sie merkt eben auch, also ne, wie gesagt, Frauenrolle, die sich hier sehr emanzipiert über die Gesamtserie hinweg. Und sie trennt sich dann eben von ihm, weil er sie eben so probiert zu bestimmen oder weil sie merkt, dass es zwar ihr gut tut, was er ihr sagt und seine Ratschläge, wie gesagt, annimmt, aber eben trotzdem eine Fremdbestimmung ist und das eben mit sich nicht vereinbaren kann. Ja, aber und sie kann eben auch nicht mit sich vereinbaren, also zumindest ganz am Anfang, dass ihm gegenüber dann so ein von den männlichen Kollegen dann so ein abwertendes Getratsche gegenübertritt, dass er in das Nurse Flowers auftritt und so. Mhm. Und genau, ja. So. Aber dazu auch noch oder nee, mach mal.
Ja, mir sind jetzt noch so ein paar Sachen eingefallen, dass ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, wo Elliot die Patientin wegläuft, die ja schwanger ist und dann kommt sie zurück irgendwie in den Raum, wo sie die Frau behandelt hat und sie, wo ist die Patientin? Und er macht gerade in der Betten und keine Ahnung, ich bin nur der Bettenmacher und ja, aber man muss doch die Leute, also die kann doch nicht einfach gehen. Bettenmacher, sagt er einfach nur. Und ja, bezieht sich einfach nur auf seine Tätigkeit und nach dem Motto so, was hier sonst um mich rum passiert, ist mir egal. Ich habe hier nur diesen einen Job.
Das ist, glaube ich, auch eine relativ frühe Folge, das ist eine Weihnachtsfolge.
Ja, genau.
Ja, passt auch gut in diesen Kontext, weil ich gerade meinte mit dieser Emanzipation von Elliot Reed.
Genau, wo es dann auch gleichzeitig um den Glauben von Turk geht. Ne? Er ist ja,
genau, ja.
Doch sehr religiös und ja, da geht es dann auch gleichzeitig um die Religiosität von Turk und dass ihm das schon wichtig ist. Und
genau, und die anderen nehmen das eigentlich nicht so ernst mit der Kirche und dem Weihnachtsgottesdienst und beziehungsweise Christmette in dem Falle. Genau, aber in der Folge auch, da wirft Kelso eben Elliot vor, dass oder sagt ja halt, dass sie ja sowieso in der Geburtshilfe oder Frauenheilkunde enden wird.
Mhm.
Und auch ein Thema, was sie später mit ihrem Vater hat, der sie dort eben unbedingt unterbringen will, weil das die einzige medizinische Profession für Frauen sei, von dem sie sich dann ja auch löst. Und aus diesem Necken von Kelso, also Necken ist das falsch, das ist schon ein bisschen fieser, heraus lehnt sie ja die Betreuung dieser schwangeren Patientin ab. Also die Patientin weiß eben nicht, dass sie schwanger ist. Sie kommt eben mit Bauchproblemen, mit Krämpfen dorthin. Und Elliot will sie eben dann, als sie rausfindet, dass sie schwanger ist, nicht, also schon behandeln, aber eben nicht diese emotionale Last oder diese emotionale Beratung mit übernehmen, was sie jetzt tun sollte und sowas, weil sie halt dieses von Kelso im Kopf hat, ach ja, du endest ja sowieso in der Frauenheilkunde. Und erst später besinnt sie sich dann halt darauf, dass sie, also egal was sie macht und wo sie landet, sie hat in dem Moment einfach der Patientin gegenüber eine Verpflichtung und sollte sich da nicht von anderen beeinflussen lassen, sondern sich über sich hinaus erheben und einfach ihren hippokratischen Eid wahrnehmen. Es ist so ein ganz interessanter Moment auch oder so ein ganz, ganz interessanter Turning Point bei dem Charakter. Also was ich vorhin meinte, so diese Elliot, die emanzipiert sich halt sehr über den Lauf der Serie. Die bleibt bis zum Ende hin ultra neurotisch. Ist auch eigentlich sehr sympathisch dann auf ihre Art und Weise. Aber trotzdem in so dieser Fremdbestimmung, in dem, was sie von sich selber hält, also ihr Selbstwert, das nimmt alles so eine ganz interessante Wendung.
Eine Figur, die ich auch noch erwähnen wollte, die auch eine interessante Entwicklung durchmacht, ist Doug Murphy, der das Nervenbündel in der Serie, der ja einfach immer sehr nervös ist und sehr schnell verunsichert ist und hallo, nein, Siri in meine Uhr spricht mit. der aber auch, also auch tatsächlich sehr viel Fehler macht und dann in der vierten oder fünften Staffel durch einen Zufall irgendwie in der Pathologie landet, als ihm Elliot gerade verklickern will, ja, Doug, vielleicht solltest du kein Arzt sein. Und beide stehen da so und dann steht der Pathologe da und ich komme nicht drauf, woran der gestorben ist und Doug sagt, ja, ist doch hier ganz eindeutig, das und das. Und dann sagt er so, haben Sie noch andere schwierige Fälle, die Sie nicht lösen können? Und dann, löst er halt sozusagen, erkennt er seine Fehler sozusagen wieder. Der Pathologe sagt, passiert Ihnen sowas öfter? Und dann sagt Doug, Da oben nennt man das einen Duck.
Ja, genau.
Und stellt sich raus, okay, ist vielleicht kein guter Arzt, aber ein guter Pathologe. Fälle macht denn da aber auch Fehler und ja, vergisst einfach die Leichen irgendwo neben Kaffeeautomaten oder so.
Da muss die Leichensäcke durch die Gegend ziehen, weil er irgendwie seine Bahre vergisst.
Ja, genau. Oder wird dann selber gefoppt, indem irgendwie sich Leute im Leichensack verstecken und gar nicht tot sind. Und das schlägt auf die Leute vor Schreck ein. Das fand ich auch noch ganz schön, dass da so ein Charakter drin ist, mit dem sich sicherlich auch viele identifizieren können. Dass der dann auch so eine Entwicklung in der Serie, dass so eine Figur so eine Entwicklung in der Serie auch machen darf.
Ja, so als Nebencharakter, ne? Also, dass das nicht einfach nur irgendwelche so Beiwerke sind und Statisten, sondern die auch wirklich eine Tiefe bekommen. Finde ich auch. Also, es ist ja, geht ja bis runter ins Detail. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon angesprochen haben, aber ich glaube ja bei den Gastdarstellern, Nebendarstellern. Dieser Bart Fassé und Snoop Doc Intern, Snoop Intern und Colonel Doctor heißt er dann im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen dann heißt.
Colonel Doctor, ja.
Colonel Doctor. Ja. Die eigentlich auch in der ersten Staffel tatsächlich schon als Statisten auftaucht, wenn man mal drauf achtet, also wirklich im Hintergrund, aber dann über die Zeit hinweg zumindest so eine gewisse Geschichte noch bekommen oder halt immer so eingebunden werden.
Ja.
Das liebe ich ja wirklich sehr an dieser Serie, ne? So diese Details, die sie dann durchziehen.
Ja. Und der Snoop-Intern tatsächlich von Snoop Dogg gespielt wird auch. Was auch immer putzig ist.
Diese Starsky und Hutch-Geschichte, ne? Starsky und Hutch mit Hooch. Hooch ist crazy und dann bekommt Turner und Hooch ist es, genau.
Genau.
Dann am Ende, also es ist halt noch ein anderer Doktor, der Hooch heißt, und daraus machen eben JD und Turk immer so einen fortlaufenden Witz. Und am Ende ändern sie dann wirklich OP-Pläne, sodass dass Turner und Hooch dann miteinander arbeiten müssen. Also es sind wirklich solche Miniaturen, die sie über mehrere Folgen, teilweise mehrere Staffeln ziehen.
Ja.
Wo du dir auch denkst, ey, also so ein Attention to Detail möchte man mal in manchen Filmen haben.
Ja, die dann auch im Finale nochmal auftauchen, fast alle, und dann Hutsch ihm sagt, Hutsch ist wirklich verrückt.
Ja, in Zwangsjacke, ne?
Ja, genau. Sehr schöne Szene einfach. Und genau, im Deutschen mit Dr. Beardface, Bart.
Bartfassé.
Bartfassé, genau.
Bartfratze.
Dr. Bartfratze. Und er sagt immer Bartfassé. da funktioniert es dann auch so ein Witz ins Deutsche zu übertragen, ja. Oder es rennen halt auch mal so Leute durchs Bild wie Colin Farrell als irischer Kneipenschläger.
Stimmt, ich habe mich die Tage noch gefragt, also dieser irische Kneipen, ja, das hatte ich schon wieder vergessen, dass der das ist. Taucht der auf hier in diesen ganzen Übersichten? Wahrscheinlich schon, da habe ich irgendwie
überlesen. Ja, bei Sonstige ganz unten, zumindest bei der deutschen Wikipedia. George Takei als Pfarrer, der aussieht wie Mr. Zulu. Auch eine schöne Folge, wo Tuck und Carla heiraten, und er muss irgendwie, ist noch im OP und wird noch von seiner Vorgesetzten da festgehalten, weil sie als einzige nicht eingeladen ist auf der Hochzeit, das ihm so ein bisschen
wieder ausgeladen wird,
böse nimmt, ne? Ja, wird ausgeladen, genau, als fast einzige. Und dann landet er halt bei der falschen Hochzeit, und dann tritt da George Takei als Pfarrer, und sagt nur, Mr. Zulu? Nein, mein Sohn, sagt er nur, aber es ist ja eindeutig. dann die Serie, die sagt mir nur was, die habe ich selber nicht gesehen, da gab es auch nochmal eine Neuauflage als Film. Eric Estrada aus der Serie Chips, California Highway Patrol.
Ja, das ist irgendwie so ein Sexsymbol, so ein männliches gewesen in den USA.
Ja.
Das wird auch bei der, weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Nanny mit Fran Drescher, da ist Eric Estrada auch so ein ganz großes Thema.
Ja. Und tatsächlich in der Szene, in der er vorkommt, da ist es erst ein Tagtraum, wo sich Carla und Elliot zufällig auf der Convention treffen, und dann, huch, du bist auch Fan, und ja, und dann da kommt irgendwie Eric Estrada ins Bild, und hey, Lady, die sind beide kreischen so, und er sagt, ah, ich kann's noch. Dann ist wieder Wechsel in die Gegenwart, und dann sagt Turk oder JD, nein, das waren wir beide. Oh ja, stimmt.
Stimmt.
Das auch eine, ja, da auch wieder dieses mit dem, ja, der Bromance und so, und dem den Frauenfiguren. Schöne kleine Gastauftritte sind tatsächlich auch das mit dem Bandmitglied, der da nicht mit auf Tournee gehen kann, und dann will die, ich weiß nicht, ich habe jetzt ihren Namen gerade nicht parat, die den dann erst für einen Tag quasi da in die Bar lassen will. Und dann sagt Dr. Cox, nee, der holt sich da sonst was weg in seinem aktuellen Zustand. Und dann die Band einfach ins Krankenhaus einlädt. Und die Band ist The Polyphonic Spree. Gibt es auch wirklich. Und performen da Day and Light.
Light and Day.
Light and Day, genau. Was ich auch einfach sehr, sehr schönen Titel finde.
Ja, cooler Song auch irgendwie. Also ich kannte das auch gar nicht, aber ja. Also die Band ist, glaube ich, auch darüber hinaus nicht weiter bekannt geworden.
Oder nee, relativ klein. Man findet ein bisschen was auf YouTube, aber das ist so richtig schön auch mal so Happy Song, so der gute Laune ausstrahlt von der ersten Sekunde ab, ja.
Ja, was wieder unsere These untermauert, was für eine tolle Musik diese Serie hat, ne? Und wie, wie auf den Punkt die auch eingesetzt wird, auch in der Folge, ne?
Ja.
Also bei den, also du hast jetzt so eher so diese Einmalauftritte noch gesprochen,
ja.
Angesprochen. Die Charakterentwicklung, ansonsten diesen Mini-Punkten, hast du da noch irgendwie, also in diesen Nebencharakteren hast du da noch irgendwen? Also Laverne ist natürlich anzusprechen, ne, die irgendwie immer präsent ist, aber auch
die beste Freundin von Carla ist. Und neben Carla solltest du es dir als Angestellter oder Angestellten mit Laverne, also mit den beiden solltest du jetzt nicht verscherzen, weil die da ja den Takt angeben und ja auch ernste Charaktere sind sozusagen und ja sich nicht unterbuttern lassen.
Fällt mir aber auch ein bei irgendwie schwarze Stereotype, ne? Also dieses so in Gossip und immer diese Aha.
Ja,
also es ist so ein bisschen auch wahrscheinlich damals einfach so gang und gäbe, aber aus heutiger Zeit vielleicht auch ein bisschen problematisch. Aber hat auch so ein bisschen Charakterentwicklung, ne? Und dann halt auch zum Ende hin dieses auch dieses sehr Gläubige, was sie da auch wieder mit reinbringen.
Ja.
Also Jesus wird schon richten, stirbt dann halt in Staffel 6, weil die Macher dachten, hatten wir schon mal angesprochen, dass die Serie zu Ende geht mit Staffel 6 und getaucht dann nochmal auf. Aber es ist halt so eine omnipräsente Figur auch über die gesamte Serie hinweg. Also es ist
genau, und dann dem Zeitpunkt nimmt einen dann auch der Tod, nimmt einen der Tod von ihr auch tatsächlich mit. Und ja, ansonsten in der Staffel 8 taucht auch noch auf Kate Miucci als Stephanie Gooch, die ja dann eine Beziehung mit Ted hat. Wo man sich ja so ein bisschen freut für Ted, dass er nicht nur Freunde findet, sondern tatsächlich auch eine Freundin dann hat und die dann auch, also die Darstellerin Kate Miucci selber ist auch Musikerin, Künstlerin und spielt bei Scrubs in ihrer Rolle immer, ist das Ukulele? Nee, was spielt sie da?
Ja, Ukulele, genau.
Ja, Ukulele, genau.
Also mir sie dann hinterher nochmal bei Racing Hope habe ich irgendwie gerne geguckt. Das war auch eher nicht so der Riesenerfolg in Deutschland, aber ich fand's schön. Ist mir aufgefallen, da hat sie in der Hauptrolle mitgespielt, oder zumindest in der prominenten Rolle mitgespielt. Und ich sehe hier gerade, sie hat in Steven Universe, ist ja irgendwie auch sehr gehypt, mitgespielt. Oder zumindest die Stimme.
Gesprochen, ja.
Aber sie bringt halt auch so schön Musik rein, ne? Also sie ist ja dann, also mit ihrer Ukulele, die du gerade angesprochen hast, ist sie ja so Entertainerin im Kinderbereich hauptsächlich und singt da halt für die Kinder und ist dann halt auch so nett mit ihren selbstgeschriebenen Songs, die sie dann mit der Ukulele präsentiert. Genau. Und in der Staffel kriegt auch der Hausmeister eine Freundin, die Lady.
Ach, stimmt, ja.
Genau, das finde ich, um es nochmal zurückzuführen auf unseren Ausgangspunkt damit. Also eine schöne Sache, welche Tiefe die Charaktere, also auch die Nebencharaktere über die Zeit bekommen und welche Bedeutung ihnen auch zugemessen wird. Also die Serie generell wird ja immer erzählt aus Sicht von JD. Es gibt dann ja so ein paar Folgen, wo davon abgewichen wird, wo dann aus anderer Leute Sicht, also das heißt dann auch His Story, Her Story, das dann erzählt wird und auch so teilweise aus dem Blickwinkel, also Staffel 4 ist es, glaube ich, wo ganz am Anfang sie eben neue Interns bekommen und oder neue Absolventen eben bekommen und dann aus Keys Augen das auch erzählt wird. Ne?
Ja, also vor allem, aus seinem, genau, vor allem auch in der Folge ganz besonders nur aus seinem Blickwinkel heraus. Und man erst später, taucht dann erst später nochmal so richtig auf und man dann so, Moment mal, Keith, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, ach, der ist ja. Das, ja.
Das ist halt so eine richtige Ego-Shooter-Perspektive, die du hast.
Ja, genau, Folge, genau. Und das fand ich sehr spannend. Und was ich auch noch erwähnen wollte, beim Stichwort Tiefgang der Serie, ist Brendan Fraser, der ja auch auftaucht als der Bruder von Jordan, genau. Und wo man jetzt denkt, oh cool, noch so ein nettes, kleines, prominentes Gesicht, ne? Und dann so ein, zwei Folgen später entwickelt sich dann das aber auch wieder zu einer ernsten Thematik.
Staffeln später,
ja, stimmt. Staffeln später, ja, genau.
Das ist ja das Krasse, was ich finde, ne? Also die verlieren das nicht aus den Augen.
Ja.
Also das ist wirklich Staffeln später, ist auch in seiner Story, ist das 2 Jahre sind da vergangen.
Ja.
Und auch hier das, was ich vorhin meinte, Richard Kind als, ich habe schon wieder den Namen vergessen, des Patienten, den er spielt, also diesen Hypochonder. Ja, das ist ja eine Story, die sich über so viele Staffeln zieht. Also ich glaube von Staffel 2 bis Staffel 6 insgesamt. Ne? Und er taucht immer wieder auf oder auch eine ähnliche Story, nicht ähnliche Story, aber so eine Verbindung, die ich bei diesen Brendan Fraser-Folgen immer habe, sind die zu Jill Tracy. Hatten wir auch schon mal angesprochen. Das ist so eine hyperaktive Patientin.
Ach, die hier, Nicole Sullivan.
Genau, Nicole Sullivan, die auch bei King of Queens mitgespielt hat. Mhm. Und die taucht auch in mehreren Staffeln auf. Und das ist auch immer in ihrem Leben ein Update gewesen, ne? Was du dann halt auch präsentiert bekommst und wo du diese Background-Geschichte bekommst und die auch dann eine tragende Rolle für die Charakterentwicklung der Hauptcharaktere hat. Also wirklich so schön geschrieben einfach, ne? Also wie die das im Blick behalten haben, wie die das weiterentwickelt haben, wie die, also finde ich großartig.
Ja, und dann taucht sie halt nicht nur random auf, sondern geht es ja dann in der Folge darum, leitet JD irgendwie einen im Schnitt, hört einem Arzt seinen Patienten nur 15 Sekunden zu und jedes Mal, wenn er mit Cox zusammen bei ist, läuft irgendwie so ein Timer und so bing und dann geht so kurze Dialoge hin und her und es ist tatsächlich immer 15 Sekunden so zack. Würde mich tatsächlich interessieren, wie sie das gedreht haben, ob sie das irgendwie so.
Oh, willst du dazu Background haben? Da habe ich ganz tollen Background zu. Und zwar gibt es da tatsächlich von einem Professor an der University of Florida, ich weiß nicht genau welche, gibt es eine Studie dazu oder zumindest eine Betrachtung dieser Folge. Und da geht es um Medizinethik. Und Ethik in der Patientenversorgung hat man jetzt auch gerade schon mal als Thema. Und zu dem Zeitpunkt, als diese Studie, diese Folge gedreht wurde, das sagt JD auch in seinem Voiceover am Anfang, gab es in den USA eine Studie, dass eben Ärzte dem Patienten nur 15 Sekunden zuhören.
Ah, ja, ja.
Und genau diese Thematik greifen die dort in dieser Folge auf.
Genau.
Und das endet ja auch wirklich tragisch, ne? Also
genau, tragisch da drin, dass sie dann irgendwie sitzt er mit Cox und Jordan und Dingens beim Essen und dann sprechen sie halt an, so, ja, ihr hört uns ja nie zu und so, ja, das stimmt ja gar nicht und ja, was habe ich dir über meine Mutter heute erzählt? Ne, und dann gibt es irgendwie eine kurze Standpauke und dann gucken sich beide plötzlich an, so, Moment, und dann sieht man Revue passieren, was Jill Tracy den beiden erzählt hat. Und dann leuchtet ihnen irgendwie auf,
sie hat versucht, sich selbst umzubringen.
Genau, hat versucht,
sich das plötzlich klar. Leben
zu nehmen. Ja, genau. Und halten sie dann noch gerade so auf, als sie schon als quasi behandelt, geheilt, Anführungsstrichen, das Krankenhaus wieder verlassen will.
Ja, und geht dann noch tragischer weiter in der nächsten Folge.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das im Kopf heißt, das ist ja dann so eine Organtransplantationsgeschichte.
Ah, was ist das?
Das ist die Folge davon, also die Folge davon. Ist eine,
stimmt, ja, genau.
Wollte ich bei einer meiner Lieblingsfolgen ansprechen,
Ja.
Das, also, und diese Chill Tracy lernen wir eben kennen ganz früh, wo sie eben auf einer Ebene mit Elliot kommuniziert, wo die beiden in ihrem Leben auf so einer Ebene stehen, sehr karrieregetrieben, von gesellschaftlichem Druck belastet, dass sie heiraten müssen, Kinder kriegen müssen, dass sie alles irgendwie unter einen Hut kriegen müssen. Das sprechen die dort sehr schön und sehr auf ihre neurotischen Arten und Weisen an. Und lernen sie dann später kennen, nochmal kennen, als sie dann eben probiert, ihren Freund vor den Altar zu bekommen mit so einem Schwangerschaftsscare, den sie da hat. Das ist übrigens, glaube ich, ist das nicht sogar diese Brendan Fraser-Folge? Kommen die da nicht so? Ja, klar, das ist die, wo es um die Diagnose von Brendan Fraser geht.
Ja, genau.
Da kommen die nämlich beide drin vor, wo nämlich dann das Ergebnis, das Schwangerschaftsergebnis falsch ist und JD dann nämlich hofft, dass das Ergebnis von Brendan Fraser auch falsch ist.
Ah, deswegen. Genau, ja, wo es irgendwie darum geht, so vertauschte Proben und so, ja, genau.
Genau, und wo er dann so eine Parallelwelt, quasi so eine Parallelgeschichte aufzieht und wo
die Handlung und dann am Ende der einen Folge nochmal erzählt wird.
Genau, ja, und dann am Ende immer sich rausstellt, nee, es ist genau alles wie am Anfang und das ist genau nicht anders.
Da gibt es auch eine ähnliche Folge vorher, wo zu Anfang JD und Turk irgendwie einem Schmetterling zugucken, der zusteuert auf das Dekolleté einer schönen Frau, das Dekolleté eines dicken Mannes.
Und ja, genau.
Ja, in der ersten Variante dann bei der Frau landet und dann in der zweiten Version auf dem Dekolleté des Mannes landet und daraus ergeben sich so Gegebenheiten und am Ende ändert sich aber zumindest ein Fakt nicht und ja.
Weißt du was, das ist eine perfekte Gelegenheit, um von der Detailliebe von Scrubs und der Charakterentwicklung von Scrubs überzuleiten zu den Spezialfolgen.
Zu den Lieblingsfolgen?
Nee, Spezialfolgen. Also, Spezialfolgen. Also, es gibt ja, also du hast jetzt diese Schmetterlingsfolge angesprochen. Ne, wo so dann eben, also dieses Butterfly-Effekt quasi, also was verändert sich durch den Flügelschlag eines Schmetterlings, thematisiert wird. Ich hatte jetzt gerade schon diese Folge, wo sie so eine Parallelwelt quasi, also so eine Parallelhandlung aufziehen. Und davon gibt es echt viele. Also die Serie zeichnet sich ja ohnehin aus durch viel Fantasiewelten, Rückblenden, also Erinnerungssequenzen, durch Fantasien, die durchgespielt werden, also diese Verträumtheiten von JD. Aber es gibt halt auch wirklich so ein paar total Spezialfolgen, ne? Also die wir jetzt schon angesprochen haben. Und dann auch in der vierten Staffel ist dann diese Folge, wo sie dann tatsächlich eine Comedy abspielen.
Ja.
Also so eine Multikamera-Comedy mit so Bright Colors, also so völlig überdrehte Farben und Lacher eingespielt und alles Mögliche.
Und original live vor Publikum aufgezeichnet.
Genau. Ja, wo dann so eine, wo ein Patient eben da ist, also es fängt ganz, ganz lustig an. Es wird in den Medien berichtet, dass eben eine Krankheit ausgebrochen ist, ein E. coli-Virus eben im Wasser war, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr im Detail. Und dann eben, sie sitzen dann alle zu Hause noch beim Frühstück und lassen dann so ihren Kopf sinken, so,
oh Gott,
ja. Die Medien berichten irgendwas, okay, es stürmen alle auf uns ein und genau so kommt es dann eben.
Ganz kurz noch, fand ich ganz schön, kommen wir irgendwie ins Krankenhaus und ach, geht ja, ist ja gar nichts los hier. Und dann so
ja,
Jurassic Park-mäßig schwenkt auf dem Wasserglas so Wellen und auf einmal ja, herangetrampelt zu hören und ja, dann werden sie halt doch von.
So Stampede dann,
von,
ja.
Stampede, genau. Wenn sie eben doch von Massen überrannt und außen ziehen vom Krankenhaus, da stehen die Leute schon stapelweise.
Ja. Ja, genau, ja. Und ein Patient, der eben kommt, auch mit ähnlichen Symptomen, ist. Also, muss ich wieder gucken, wie er heißt. Patienten. Ist hier, glaube ich, gar nicht aufgeführt. Muss ich nochmal gucken jetzt. Es ist, glaube ich, auch tatsächlich einer, der bei Cheers mitgemacht hat oder das entwickelt hat. Und ist aber auch gar nicht so wichtig. Mhm. Auf jeden Fall wird er eben abgefragt und beziehungsweise JD erkennt ihn eben, ist ein Fan von ihm, nimmt ihn dann eben unter persönliche Betreuung und hat dann zur Folge, dass, also My Life in Four Cameras heißt das, genau, jetzt habe ich sie nämlich gefunden, meine Sitcom auf Deutsch. Und dann schwenkt das so rüber, dass JD sich überlegt, na, wie wäre das denn jetzt, wenn er jetzt diesem Patienten nicht so eine Todesdiagnose geben müsste, sondern wie wäre das denn, wenn das alles so eine Sitcom wäre? Mhm. Und dann spielt diese ganze Serie erstmal so als Sitcom weiter, also diese ganzen 20 Minuten dann noch, um dann am Ende natürlich doch dahin zu wechseln, dass er todkrank ist und stirbt. Aber es ist einfach so ganz anders gedreht, da ein ganz anderer Stil, der da reinkommt, also passend dann eben auf dieses Sitcom-Thema, wo der Patient eben auch herkommt. Dann gibt es diese Yellow Bricks Road Folge, also diese Wizard of Oz Geschichte.
Ach, das Ding, ja, mit dem Märchen.
Nee, das oder, ist Princess Bride.
Ja, Märchen ist nochmal spätere, ne? Ja.
Genau, das ist am Ende von Staffel 6 oder 7.
Ja, das finde ich aber auch sehr schön.
Also, können wir erstmal das, also das, da wird dann, da liest Dr. Cox seinem Sohn eine Geschichte vor liest die nicht vor, sondern denkt die sich aus und das passt halt auf die Geschehnisse im Krankenhaus. Ja. Und man hat dann so Parallelplänen, wo dann eben diese mittelalterliche Geschichte eben dargestellt wird mit den Hauptdarstellern aus der Serie und dann eben aber auch auf das Geschehen im Krankenhaus gemappt wird. Genau, und ist eben angelehnt an Princess Bride. Die Braut des Prinzen auf Deutsch, genau. Und das, was ich meinte, ist die Folge My Way Home, Staffel 5, Folge 7. Und da wird eben, JD ist, glaube ich, hat einen Tag frei badet irgendwie ganz nett und noch am Anfang und sowas und muss dann aber aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus und probiert dann da wieder rauszukommen und folgt dann eben farbkodierten Verläufen und auch alle Charaktere um ihn herum müssen ihm eine Aufgabe lösen. Also es gibt ja dann diesen Tin Man, der eben ein Herz braucht oder den Löwen, der Mut finden muss und sowas und das ist da, also von Wizard of Oz, das ist da dann eben auch mit drin. Genau, und da gibt es noch ein paar mehr Folgen. Also, das ist wirklich schön gemacht. Also, die Musical-Folge natürlich, es gibt eine Musical-Folge, wo eine Patientin da ist, die ein Aneurysma hat und alles nur noch in Songs hört.
Ja, die Musical-Folge, ja.
Gibt es auch als Soundtrack, hatte ich ja schon angesprochen, ne? Auch sehr cool. Und was ich jetzt gelernt habe durch den Podcast, die Sarah Chalk kann gar nicht singen. Die ist vollkommen unmusikalisch und gibt sie auch vollkommen offen zu und hatte wohl beim Dreh zu Firefly Lane da auch wirklich Horrormomente. Deswegen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie da singt in dieser Folge, aber es. Also, aber ansonsten der Cast, fantastische Stimmen. Also die singen ja alle total schön da und hat mich sehr überrascht. Oder ist sowieso, also Turk singt ja auch die ganze Zeit, JD probiert ja auch immer zu singen. Also von daher ist es. Ja. Genau, fällt dir da noch irgendeine Folge ein, die ich jetzt hier vergessen habe?
Ich habe nur gerade gesehen bei My Way Home die wunderbare Szene, wo JD mit seinem Roller über scheinbar eine Pfütze fährt. Und dann verschwindet.
Ja, genau.
Und dann durch den Tunnel fährt und Stücke weiter einfach wieder aus der Pfütze rauskommt und wie so, wo bin ich?
das ist
wirklich sehr schön.
Es ist ja auch so ein Ding, was der Hausmeister gemacht hat, ne? Mit dir.
Ja, genau.
Ich meine ich jedenfalls. Oh, das können wir aber auch nochmal ansprechen. Also diese Beziehung zwischen Hausmeister und JD,
genau.
Die ist ja auch sehr toxisch. Kann man ja nicht anders beschreiben.
Von Anfang an auch angelegt ist mit dem, hast du da einen Penny reingesteckt? Und genau, die sich zu Anfang auf dem falschen Fuß irgendwie begegnet sind, hat man das Gefühl. Und der Hausmeister, der auch so ein bisschen grumpy immer drauf ist, JD die ganze Zeit auf dem Kicker hat und ja auch Streiche spielt. Zum Beispiel in der Folge mit eigentlich Turk und Carla.
Eigentlich in jeder Folge.
Eigentlich Turk und Carla wollen sich eigentlich gerade ein Auto kaufen und Turk will aber Roller haben, genau. Was eine Rollergang mit ihm oder mit Carla und JD machen und irgendwie währenddessen draußen malt der oder hat der Hausmeister so ein Kreuz auf dem Boden gemalt und Jenny meint noch so, hä, was ist das denn? Und haha, und meint so, naja, du wirst schon sehen. Und dann irgendwann später will er mit seinem Roller losfahren und man sieht so im Umschnitt, wie so eine Kette losfährt mit dem Roller sozusagen und ja, dann Roller angekettet und dann, als die Kette zu Ende ist, fliegt der haargenau auf die vom Hausmeister gemachte Markierung und landet da. Oder halt auch in der Folge mit Heather Graham, fand ich auch sehr schön, wo er dann glaubt, von Elliot die Erlaubnis zu haben, mit ihr zu schlafen und sie dann noch unbedingt erwischen will und dann dem Hausmeister erklärt, wie gerade die Lage ist und er sagt so, okay, komm und nimmt ihn in seinem Auto mit und setzt ihn mal irgendwo in der Wüste aus. In der
Wildnis aus.
Ja.
Genau, aber wusstest du, dass, das war mir nämlich auch neu, dass der Hausmeister für die erste Staffel wirklich nur mit JD interagiert und hätte die Serie nach der ersten Staffel geendet, auch nur eine, quasi nur ein Ausgeburt von JDs Fantasie gewesen wäre?
Oh, okay, nee, ist mir nicht aufgefallen.
Mir auch nicht, also okay. Müsste ich jetzt nochmal drauf achten, beim Rewatch, ja. Wenn ich nochmal gucke. Fand ich auf jeden Fall sehr nettes Detail, weil könnte ich mir schon noch gut vorstellen, ne, dass das so zur Fantasiewelt auch dazu gehört. Und ab der zweiten Staffel interagiert er dann wohl mit noch mehr Personen, weil Neil Flynn sich das dann auch gewünscht hatte.
Mhm.
Und auch noch ein netter Fakt, Neil Flynn ist ein totales Impro-Talent und irgendwann haben sie dann das Skript immer nur noch reingeschrieben, whatever Neil says.
Okay.
Und ich musste mir jetzt mal tatsächlich die Outtakes besorgen, aber es ist wohl, sieht man das angeblich in den Outtakes sehr, dass er sich das wirklich immer so on the spot ausgedacht hat.
Okay.
Und seine Counterparts dann wirklich häufig davon sehr überrascht waren und dann vor Lachen nicht mehr konnten.
Yeah.
Also, ja.
Ja, dieses Stichwort Fantasiewelt und nur eingebildeter Charakter, das ist ja auch das, was später Dr. Cox mit Brendan Fraser. Figur hat, wo es ja darum geht, dass ja er was Krebs diagnostiziert bekommt.
Leukämie, genau,
ja. Und wenn man es weiß und darauf achtet, dann kann man das schon sehen, dass eigentlich nur Cox ihn sieht und auch nur mit ihm interagiert und er dann am Ende der Folge irgendwie rauschelt oder gesagt wird so, was glauben Sie, wo Sie hier sind? Und dann guckt er so und wacht quasi auf und merkt, oh, ich bin ja auf der Beerdigung von Ben. Und ja, war eigentlich schon die ganze Zeit verstorben und war nur noch in seiner Fantasie da.
Genau. Vielleicht eine gute Überleitung zu Lieblingsfolgen. Also es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen. Ist auch also mittlerweile eine meiner Lieblingsfolgen, sagen wir es mal so. Also ich müsste jetzt nochmal genau gucken, wie sie heißt und sowas, aber ich kann sie dir im Detail beschreiben. Also es geht halt, also in der Folge oder vorher, wir hatten es angesprochen, Brendan Fraser spielt eben den Bruder von Jordan Sullivan und von Dennis Sullivan. Ach, meinst du, mir fällt jetzt der Name gerade ein? Hast du ihn gerade parat?
Was, wen meinst du?
Den Namen von Brendan Frasers Charakter?
Ben.
Ben, danke. Auf jeden Fall, Ben wird eben in einer Folge, die wir gerade schon angesprochen hatten, die eben diesen Parallelhergang konstruiert, wird er eben mit Leukämie diagnostiziert. Zwei Staffeln später taucht er dann wieder auf, eigentlich zum Geburtstag von Jordans und Perry Cox Sohn, der eben eins wird. Und es ist eben, sind eben 2 Jahre vergangen und er hat sich eben keiner Behandlung unterzogen, sondern war einfach auf Weltreise. Mhm. Und eben immer dabei diese Kamera, die wir auch schon das erste Mal, als wir ihn kennengelernt haben. Die
Polaroid-Kamera, ja.
Genau, ein elementarer Bestandteil von ihm. Der hat ja eben ständig Fotos gemacht und ist eben dann auch Teil des cinematografischen Konzepts dieser Folgen, also wie das also dargestellt wird. Und er sagt dann eben relativ früh am Anfang dieser Folge, also wird eben von Perry gefragt, wann denn diese Kamera denn mal aus der Hand liegen würde, nur wenn ich sterbe. Und es gibt dann eben so einen Wendepunkt in dieser Folge. Es ist auch so eine Parallelkonstruktion, dass eben JD hat zur gleichen Zeit einen Patienten, der sehr an Herzproblemen leidet und wo er eben nicht mehr weiß, wie er ihn weiter behandeln soll. Und es gibt dann einen Dialog zwischen JD und Perry Cox, wo es eben darum geht, dass er gestorben ist, ohne er zu benennen. Und man geht eben davon aus im ersten Moment, dass das eben dieser Herzpatient war. Mhm. Und das ist eben auch ungefähr der Zeitpunkt, wo man eben dann Ben ohne seine Kamera sieht. Also wo er die eben nicht mehr hat. Und wenn man darauf achtet,
Das ist mir bisher nicht aufgefallen, ja. Nee, mir ist nur aufgefallen beim Schauen der Folge, dass nur Ben mit Cox interagiert. Mhm. Und
genau, ab diesem Zeitpunkt, ja.
Und andersrum, ja.
Und er hat halt, wie gesagt, seine Kamera nicht mehr. Und das ist eben so der Punkt, wo man, wenn man es weiß, wenn man darauf achtet, oder wenn man besonders genial ist, dann ne, da ist eben der Punkt, er ist gestorben und man weiß eben, es war eben nicht der Herzpatient. Und Cox macht dann eben JD dafür verantwortlich, dass er gestorben ist, ohne dass man eben, wie gesagt, als Zuschauer in dem Moment weiß, wer er ist. Weil Ben ist ja auch noch da und interagiert hier noch mit denen. Und daraus entspinnt sich eben so ein Konflikt zwischen JD und Cox. Der schickt ihn nach Hause, also beurlaubt ihn quasi in dem Moment, weil er eben Behandlungsfehler angeblich gemacht hat. Und übernimmt dann selber die Schichten, damit kein Patient mehr sterben muss unter seiner Wacht, unter JDs Wacht, hat dann irgendwie eine 60-Stunden-Schicht und sowas und Ben interagiert eben weiter mit Cox und appelliert immer noch an ihn und sagt ihm, hey, es war nicht Fehler des Jungen, das weißt du eigentlich auch und das ist jetzt einfach nur dein Mechanismus, um mit deiner Wut und deiner Trauer umzugehen. Und diesen Reflexionen, Selbstgesprächen, also Gesprächen mit Ben, der ja nicht mehr da ist, realisiert Cox das dann eben auch langsam auch und nimmt seine Trauer an und sagt dann JD auch am Ende, hey, es ist nicht dein Fehler gewesen, das weiß ich auch. Und es ist also eine lustig aufgezogene Szene, also auch eine absurde Szene, weil der JD kommt da gerade aus der Dusche im Umkleideraum und hat so Duschhosen nennt er das, glaube ich, an. Also quasi wie Badehosen, aber Duschhosen mit einem begleitenden Duschgeldbeutel, die dann so rauszieht und dann so zurückschnalzt und sich wehtut. Also auch so ein bisschen absurd, also auch was diese Szene, was die Serie auch immer wieder ausmacht, dass solche tragischen Momente auch immer wieder so ein bisschen gebrochen werden und dadurch auch nicht in ihrer Schwere leichter verdaulich vielleicht sind.
Ja.
Und da nimmt Cox das eben an und sagt ihm dann auch, also ich weiß, es war nicht deine Schuld, und JD sagt, das musste ich jetzt auch hören. Also es ist dann noch eine sehr tiefgründige, wenig Worte, aber tiefgründige Unterhaltung, die sie da haben. Und danach ziehen sie sich eben um, gehen zu der schon von dir angesprochenen Feier, wo eben Cox denkt, es ist die Geburtstagsfeier seines Sohnes, für die Ben ja eigentlich in der Stadt war. Mhm. Aber es ist dann tatsächlich eben die Beerdigung von Ben. Ist mittlerweile wirklich eine von meinen Lieblingsfolgen, was eben in dieser Konstruktion, wie es gemacht ist, in diesem, so ein bisschen dieses Sixth Sense, was da so mit drin ist.
Ja.
Auch diese Entwicklung oder diese Unfähigkeit von Cox, das anzunehmen, weil es ihn einfach auch trifft, weil es für ihn sehr nahestehender Mensch, wie die da miteinander umgehen, also wie sie dann auch in dem Fall, also Erwachsene, ist jetzt schwierig, weil Cox ignoriert das ja am Anfang, aber also ganz am Anfang der Serie wären sie damit nochmal anders umgegangen, also aber dieser, wie sie darüber dann reden können, wie sie wachsen daran, wie es für sie wirklich schlimm ist auch, aber sie nehmen es dann irgendwie an und können damit umgehen und können miteinander reden. Das finde ich wirklich eine meiner Lieblingsfolgen mittlerweile.
Ja, also einer meiner Lieblingsfolgen, wo wo sich das auch so eine ja, scheinbar lustige, quirlige Folge zu was Todernstem entwickelt, ist die, wo er wo Cox als einziger noch nicht Sozialdienst gemacht hat oder irgendwie sowas, wie nennen sie das?
Ich weiß auch sofort, welche du meinst. ja, mit dem Krankenwagen.
Ne? Genau, und er dann als Krankenwagenfahrer einen Tag lang unterwegs ist mit einer sehr aufgedrehten und mitteilungsbedürftigen Frau, die auch die ganze Zeit so ein bisschen von ihrem Sohn erzählt und ach, ich würde ja gerne mehr Zeit mit ihm verbringen und für mich bleibt er immer 10 Jahre alt und so und dann, weil sie eben nicht aufpasst, baut sie einen Unfall, als sie mit Cox unterwegs ist im Krankenwagen und ihr ist nicht viel passiert und wird dann irgendwie noch ein bisschen behandelt und Cox zieht dann irgendwie Fazit und was ist eigentlich und dachte dann so, ja, was ist in deinem Leben passiert, dass du alles kommentieren musst und ne, und macht sie so ein bisschen fertig und verlässt dann das Zimmer und dann kommt einer irgendwie vom Personal und ja, haben sie was im Krankenwagen vergessen, so, pff, ja, nee, hier und ja, hier ist noch ein Bild so und drückt ihm dann genau eine Baseballkarte in die Hand, von der die Frau ihm die ganze Zeit erzählt hat und da geht ihm dann Licht auf und stellt sich halt raus, ihr Sohn, von dem sie die ganze Zeit erzählt hat, der lebt nicht mehr und fragt halt, was passiert ist und ja, der ist auf dem Weg zum Krankenhaus verstorben und deshalb ist sie jetzt seitdem als Krankenwagenfahrerin unterwegs und ja, versucht das quasi so auszugleichen. Und ja, da das die Folge trifft mich auch mal wie ein Bus, also das geht eben dann auch nahe tatsächlich und ja, ist aber auch auf eine Art eine sehr schöne Folge, was eben die Serie auch sehr gut widerspiegelt, dass eben an sich eine ganz lustige Serie auch ist, aber dann auch immer wieder ja ernste Themen behandelt werden und auch dann eben die traurigen Stellen einen dann umso mehr treffen, weil man nicht damit rechnet.
Ja, sehr wahnsinnig gute Folge. Molly Shannon heißt die Schauspielerin, ist Denise Lemon der Rolle, als Krankenwagenfahrerin. Extrem erfolgreiche Schauspielerin, habe gerade noch mal so nebenbei gespickt. Hat jetzt zuletzt Hotel Transylvanien, wer Kinder hat, 3 Teile, so Netflix-Produktion ist das, glaube ich. Der erste Teil ist extrem gut, kann man sehr gut gucken. So Voice geliehen und hat auch ansonsten extrem viel gemacht. Und spielt diese Rolle, also dieser eigentlich total quirligen, wie du sagst, und tief und so nach vorne so fröhlichen Fahrerin eben wahnsinnig gut und dann mit dieser tragischen Wendung ja extrem gut. Fällt mir auf, wir haben beide Folgen jetzt genommen, wo Cox so eine Charakterentwicklung auch hat, ne?
Ja.
Und finde ich bei ihm auch gerade faszinierend fürs diese harte Front, die er hat, auch diese wahnsinnig langen Auslässe, die er dann, also diese Schimpftiraden, die er dann immer so von sich gibt, aber so diese weiche Seite, die er dann hat, auch oder diese getroffene Seite, ist super. Also was er dann auch schauspielerisch macht, ne? Also es gibt ja auch diese Folge, was hatte ich auch schon angesprochen mit Jill Tracy,
ja.
Die dann die Folge ist von ihrem Selbstmordversuchen oder als sie dann halt stirbt. Da werden nämlich ihre Organe, sie ist Organspenderin und die werden dann genutzt, um eben andere 5 anderen Patienten, glaube ich, eintransplantiert zu werden.
Drei Patienten waren es, glaube ich, ja, 3.
Und
vor allem auch 3 Patienten, die gerade reingekommen sind und auf ein Spenderorgan warten sozusagen, ne? Und Cox an der Stelle ja wirklich darauf wartet, dass die entsprechende Spenderpatientin ja verstirbt, damit der die Organe an seine Patienten weitergeben kann, damit die ja weiterleben. Und dann stellt sich heraus, dass sie, also Jill Tracy, sich mit Tollwut infiziert hat, ne?
Genau, ja. Rabies auf Englisch, genau, auf Tollwut. Und dass eben die Organe betroffen sind und dass es auch eigentlich keine Möglichkeit gibt, die irgendwie zu retten. Ich glaube, ein Patient überlebt dann und genau.
Ich glaube, es versterben alle drei. So
ich gucke gerade nochmal nach. Also ich meine,
ja. Und vor allem war es dann auch so, dass man das nicht im Vorhinein hätte feststellen können.
Drei, so, ja, hast recht.
Ja, dass das so war. Und ja, das wirft dann natürlich auch einen Dr. Cox komplett aus der Bahn. Trifft ihn dann ja, ziemlich krass. Und ist dann auch Thema über, ich glaube, ja, doch mehrere Folgen dann, dass er das, ja, es ihn quasi beruflich ausgenockt hat und ja, zu Hause sitzt und ja
sich besäuft, also muss man auch einfach so sagen, also er hat ja sowieso immer so einen latenten Alkoholismus, also sein Mechanismus, um mit Stress und Frust und alles auf der Arbeit umzugehen, ist sehr schlechter, nämlich sich zu betrinken.
Ja.
Und da nimmt das dann eben überhand, er gleitet in Depressionen ab und genau, dann kümmern sich alle abwechselnd um ihn und JD kann aber, hat dann selber eben Probleme damit, ihn als quasi gefallenes Idol in dem Moment zu sehen und auch selber damit klarzukommen und schafft es dann nicht, ihm da der Beistand zu sein in dem Moment, der er sein müsste. Also man sieht ja schon an den Sachen, die wir jetzt hier so in den letzten paar Folgen Besprechungen rausgezogen haben, dass dieses, es ist eine Comedy, ist sehr vordergründig. Also die Themen, die so durchbehandelt werden und die so durchgezogen werden, die sind schon echt ganz schön hardcore eigentlich. Ich habe auch gerade gelesen nochmal, dass diese Fälle, also mit der Tollwut auch tatsächlich auf einem echten Fall beruhen,
ja, okay.
Dass eben 2004 vier Patienten in Texas gestorben sind, die Spenderorgane erhalten haben und die eben also auch genau gleiche Konstellationen gestorben wegen Overdose, also wegen Überdosierung Kokain und dann aber mit Tollwut infiziert waren. Das ist auch so ein Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Also die Serie Comedy, habe ich gerade schon gesagt, ist so eigentlich eher vordergründig Comedy, die gilt als wahnsinnig akkurat bei Medizinern. Akkurater als Grey's Anatomy, also ich weiß nicht, was noch so da draußen. Und weil, also sie beruht ja auf tatsächlich den, also ganz ursprünglich die Idee darauf, dass eben Bill Lawrence einen Kommilitonen hatte, Jonathan Doris hieß er, glaube ich, der eben dann auch Med School besucht hat, also Medizinstudent war und eben immer viel aus seinem Leben erzählt hat und das eben in diese Scrubs-Konzeption eingeflossen ist. Und sie hatten dann aber auch zu jeder Staffel wohl immer ein paar Mediziner eingeladen, die sie befragt haben nach Anekdoten, aktuellen Fällen in der Presse aufgenommen haben und dann eben auch Consultants hatten, die dann das Ganze während den Dreharbeiten eben überwacht haben und da Tipps gegeben haben. Das finde ich schon erstaunlich, dass das für so eine 22 Minuten so eine eigentlich Comedy-Serie so ernst genommen wurde.
Ja. Das finde ich auch interessant, dass das, dass man sich mit so, dem medizinischen Background so sehr beschäftigt für, eigentlich ein, fast nur Konstrukt für eine Serie sozusagen, ne?
Genau, aber wir hatten ja auch ganz am Anfang gesagt, dass eigentlich so diese medizinischen Fälle stehen eigentlich so ein bisschen im Hintergrund, ne?
Es gibt so ganz selten mal so, so hausartige Spezialfälle so, ne? Wo irgendwie gerätselt wird, was ist es, aber das tatsächlich, wie du sagst, eher selten im Vordergrund steht, ja. Passend dazu habe ich noch mitgebracht als Pick auch tatsächlich von dem Podcast DWDL Seriendialoge. Der ist inzwischen eingestellt, glaube ich. Also, ja.
Ja, leider. Ulrike Klode hat den gemacht.
Genau. Bin ich damals drauf gestoßen. Ist ein Podcast von, wie gesagt, schon gesagt hast, Ulrike Klode, in der sie mit lauter Serien- und Fernsehmacher und Macherinnen auch vor allem spricht. Also irgendwie allen als mögliche Leute, die irgendwie im Fernsehen involviert sind. Und da gab es dann eben auch eine Folge, wo darüber gesprochen wurde, ja, wie viel Wahrheit steckt denn eigentlich so in den ganzen Krankenhausserien, die wir alle so verinnerlicht haben. Und ja, da wurde in meiner Erinnerung auch Scrubs, glaube ich, hervorgelobt, was die, ja, korrekt, ja, was die Hintergrundinformation angeht, wie korrekt recherchiert das ist und die Fachbegriffe etc. Ja, ja, und auch allgemein der Podcast auch zum Nachhören noch sehr interessant.
Ich habe tatsächlich dann in der Vorbereitung mal ein bisschen gegoogelt, was so an Forschung zu Scrubs rauskommt. Und ganz viel ist mir im Bereich ethische also Medizinethik begegnet. Also auch das, was ich vorhin schon angesprochen hatte mit diesem Professor aus Florida, der eben diese Patientenversorgung mit den 15 Sekunden da als Beispiel herausgenommen hat, wo das thematisiert wird und warum solche Serien oder solche überhaupt Medienkonsum dann auch eine ganz gute Ergänzung für die Medizinethik sind, weil da teilweise eben sehr viel drinsteckt. Und Scrubs wird relativ häufig dann doch thematisiert bei solchen Sachen, also wie das was für eine Auswirkung das hat auf das Bild des Mediziners. Es wird beschrieben als auch sehr akkurat in der Beschreibung, wie so ein Alltag eigentlich ist, also also das thematisieren sie auch selber sehr häufig, wie lang die Schichten eigentlich sind. Man hat Hunger, man kommt nicht dazu, was zu essen. Da klauen die sich dann halt in der Serie mal irgendwas vom Patiententablett von einem, der im Koma liegt und
ja,
sowas.
Ja, genau, ja.
Ist dann natürlich in der Serie ein Witz, ne? Aber es ist in der Realität wahrscheinlich nicht so weit hergeholt. Man macht mal ein Nickerchen im Bett, wo gerade mal keine Belegung ist. Man hat wenig Geld am Anfang. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn man halt sein Student Debt, also seine Studentenschulden abbezahlen muss und die Bezahlung wahrscheinlich am Anfang nicht so rauschend ist. Also finde ich, ja, also kann ich jetzt nur an der Stelle nochmal herausstellen, dass das bei aller Comedy-Front, die das Ganze hat, einfach wirklich sehr ernste Kerne hat.
Ja. Ja, sonst so generell an Lieblingsfolgen sind bei mir immer die, wo Charakterentwicklung stattfindet und ja, dann halt unerwartet das auch stattfindet. Ne?
Sind denn deine Lieblingsfolgen heute immer noch die gleichen wie früher?
Weiß ich gar nicht. Also müsste ich jetzt mal mein damals ich befragen können.
Also ich hab mir da viel drüber Gedanken gemacht, was denn so eigentlich meine Lieblingsfolgen sind und sowas. Und ich kann jetzt tatsächlich, also außer der, die ich da wirklich sehr herausstechend finde, kann ich keine konkret benennen. Es gibt Folgen, die mag ich mehr, es gibt Folgen, die mag ich weniger.
Ja.
Ich glaube, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, ich habe heute einen anderen Blickwinkel, ich habe natürlich heute auch eine andere Realität, mit der ich das gucke, also meine Realität. Und ich mochte früher andere Charakterentwicklungen oder andere Charakterkonstellationen lieber, habe mich mit anderen Sachen mehr identifiziert, als ich das heute tue. Und auch mit anderen Storybögen mehr identifizieren können oder habe mich da mehr drin gefunden. Und es gab mal zu Gilmore Girls, gab es mal Witz nicht, aber als das ausgestrahlt worden ist, war ich, also trifft auch auf mich zu, es kommt jetzt nicht von mir, aber ich zitiere es an der Stelle mal, war ich so alt wie Rory, also die Tochter.
Mhm.
Und wenn ich es jetzt heute nochmal gucke oder als ich es nochmal geguckt habe, war ich so alt wie die Mutter.
Okay.
Und spiegelt das, glaube ich, ganz gut wider, dass sich sowas einfach auch mit der Seelsituation sehr ändert. Und ich kann mich tatsächlich auch nicht ganz daran erinnern, was ich damals besser fand. Also ich fand wahrscheinlich JD damals auch toller, als ich ihn heute finde. Mhm. Ja, also heute sehe ich da auch einfach dieses sehr problematische Männchen, das da mit seinem eigenen Leben einfach nicht klarkommt und hoffe für Elliot, die, mit der er dann ja später zusammenkommt, dass er das mal alles überwunden hat und dann auch erwachsen geworden ist. Aber ich glaube, damals fand ich den cooler, als ich ihn heute finde. Ne? Damals hat man ja dann auch so, also in dem Alter, ne, Studienbeginn, auch selber so mit seinen Neurosen etwas kokettiert, die man natürlich bis heute dann auch gerne zumindest angenommen und im Griff habend sehen möchte. Mhm. Und finde ich, so in dieser Reflexion fand ich das jetzt für mich auch mal wieder ganz erhellend. Also ich finde heute, was ich damals total langweilig fand, ja, sind diese Plots mit Carla, mit der Schwangerschaft und mit der postnatalen Depression und sowas. Ja, aber heute würde ich sagen, hey, ey, super, dass sie das thematisiert. Ja, es hat mich zum Glück selber nicht betroffen. Aber ich weiß, dass es eben ein großes Thema ist. Mhm. Und dann immer noch totgeschwiegenes Thema. Und deswegen finde ich das umso fantastischer, dass es dann da thematisiert wird und kann das heute feiern. Damals dachte ich eher so, oh, warum müssen wir das jetzt reinbringen? Mhm. Ne? Also das hat sich bei mir schon geändert.
Ja, bei mir sind es so vorwiegend so die Folgen so mit diesen Problematiken, die wir vorhin angesprochen haben. Also wo Frauen Stereotypen irgendwie im Vordergrund gestellt werden, wo Homophobie irgendwie ein Thema ist, ne, wo man schon noch über den einen oder anderen Witz lacht, aber es dann nicht mehr ganz so lustig findet wie früher. Beziehungsweise dann auch wo sich dann über die Figuren wie Ted oder Doug oder eben Todd lustig gemacht wird und man jetzt heute die eigentliche Problematik dahinter erkennt und dass da dann so ein bisschen der Witz dadurch verloren geht oder auf der Strecke bleibt, sag ich mal. Und tatsächlich, was ich vorhin bei der Figur von Danny, gespielt von Tara Reid, sagen wollte, ich habe auch mal ein Mädchen kennengelernt, der es mir so ähnlich ging, die ich sehr hübsch fand, aber wo ich mit dem Charakter irgendwie nicht klargekommen bin und mich aber irgendwie trotzdem nicht davon loseisen konnte, sozusagen. So. Ja, eigentlich, nee, und sie behandelt mich aber auch nicht so, wie ich das gerne hätte und schwierig. tatsächlich, da finde ich mich dann auch mal so ein bisschen wieder in den Folgen mit ihr und JD. Gibt's ich überlege noch, was es jetzt noch gibt, was wir noch ansprechen können, ansprechen sollten.
Ja, Lieblingscharaktere haben wir damit ja eigentlich auch schon fast abgehandelt. Oder genau, könntest du sagen, wenn du so als deinen Lieblingscharakter hast?
Den Hausmeister tatsächlich.
Okay.
Mit dieser grumpy, sarkastischen Art und diesem in einem Moment noch ganz böse und schnippisch zu JD und dann will irgendwie Elliot was von ihm und der dreht sich um und so, ja, gerne, ich helfe dir und also natürlich ja, auch so mit dem,
zuckersüß, ne?
mit dem Hintergrund, dass er so ein bisschen sich erhofft, dass da was läuft mit ihr, aber ne, so der kompletter Wechsel und so grinsend und ja, ich bin auch hier der nette Hausmeister, nur der halt Blond zu JD Doktor. Nicht. Ja. Und auch diesem, dass er natürlich auch akzeptiert werden will in seinem Job, der ja auch wichtig ist, ne? Bei irgendeiner Folge da ist er gerade zufällig im Raum und Carla sagt, Hausmeister, halten Sie ihn fest oder halten Sie Füße fest und er hält halt fest und dann erzählt er allen von diesem eigentlich quasi unbedeutenden Moment, aber für ihn bedeutenden Moment allen und wird kommentiert, erzählt er immer noch davon und wird es quasi von JD auch so oft kommentiert nach dem Motto, es gibt irgendwie für jeden so besondere Momente, die für andere nicht so besonders scheinen. So.
Ja. Aber na, ich möchte noch mal an diese Szene erinnern, wo er JD auch im Wassertank einschließt.
Oh ja.
Also so ganz koscher ist er halt auch nicht.
Ja, ne? Das sind dann die creepy Momente, ja.
Also er nimmt schon auch häufiger mal so den Tod von anderen in Kauf.
Ja, oder dass er Eichhörnchen wegschnappt,
die Eichhörnchen
und ausstopft und dann irgendwann was auch angesprochen. So, wenn ich mal einer feststelle, dass es hier in der gesamten Umgebung vom Krankenhaus keine Eichhörnchen mehr gibt. Oh, ja, weiß auch nicht, wie das sein kann. Ja.
Tauscht er die da nicht irgendwie gegen den ausgestopften Rowdy ein?
Ja, genau. Ja, haben wir auch noch gar nicht angesprochen. JD und Turk haben den ausgestopften Hund Rowdy. Der auch immer irgendwie da ist und einmal, genau, sollte eigentlich Carla ihn waschen und hat ihn auf dem Autodach vergessen. Und fährt los und der Hund fliegt weg und landet dann aber auch vor einer Mutter mit dem Kind und das Kind schreit so. Dann hat, ist sie bemüht, quasi Rowdy wiederzufinden, beziehungsweise Ersatz zu finden. Und bittet dann den Hausmeister um Hilfe. Genau, und der tauscht dann, glaube ich, fast alle Eichhörnchen gegen einen neuen ausgetopften Hund ein.
Genau, und dieser ausgestopfte Hund, das ist auch so eine Requisite, die begleitet uns von Staffel 1 an, also Rowdy, und dann später Steven eben. Mhm. Und dann taucht aber auch original Rowdy wieder auf und hat halt auch immer so eine Funktion von Situationen brechen, also so als mit Requisite aus einer ernsten Situation rauskommen mit einem Gag, mit einem Lacher. Und es war wohl tatsächlich so, dass jemand, der gefeuert wurde am Set, den Original Rowdy versteckt hat.
Okay.
Und da musste ein Ersatz her und der wurde dann halt auch tatsächlich in echt wiedergefunden.
Ah, geil.
Ja, und es war ja so, dass Scrubs lief ja zuerst auf NBC und dann auf ABC.
Mhm.
Und ABC gehört wiederum Disney. Und JD, also Zach Braff, wollte ganz gerne den Rowdy haben nach Ende der Dreharbeiten. Mhm. Und Disney als großer Weltkonzern, ich weiß nicht, wie viele Archive die wir jetzt mittlerweile haben, hat er gesagt, nee, das ist hier unseres, das kommt hier ins Archiv. So eine verstaubte Kiste. Nee, kriegst du nicht.
Okay.
Ja. Also solche Mechanismen, also wie es den Rowdy eben, die gibt es halt auch sehr viele in der Serie, ne? Also dass man eben solche komischen Comical Relief heißt es im Englischen, dass man dann sowas so mit irgendwelchen Requisiten oder mit so bestimmten Verhaltensmustern, also so Cox Runs, die ich vorhin schon angesprochen hatte, also diese immer sehr langen Reden, die sind dann zum Beispiel auch immer dafür da, so, oder dieses von ihm dieses Silben langziehen gehört dann da auch zum Beispiel dazu.
Ja, das mit Rowdy erinnert mich aber auch an den Kaktus aus Stromberg, den es die ganze Folge über gibt und zumindest wird das gesagt, es ist immer derselbe Kaktus, der dann auch wächst und auch im Film, im Stromberg-Film dann noch zu sehen ist und dann halt nicht mehr so ein kleiner Kaktus ist, sondern schon doch prächtig gewachsen ist. Ja. Tatsächlich soll das auch laut DVD-Kommentar immer der ein und derselbe Kaktus gewesen sein, bis zum Film tatsächlich, ja. Ja, wie gesagt, ansonsten auch immer, wie schon oft erwähnt, Highlight immer wieder die Gastauftritte von irgendwelchen bekannten Figuren in natürlich am besten irgendwelchen komplett konträren Figuren. Oder als sie selbst natürlich auch. Oder halt, ja, Michael J. Fox als Arzt mit Neurosen, der in seiner Figur seine Parkinson-Krankheit versteckt, sozusagen. Oder kaschiert.
Ja, Obsessive Compulsive Disorder, ne, OCD, das heißt dann ja da so drüber spielt. Ja. Jetzt haben wir wirklich viel Zeit dafür aufgewendet, hier 9 Jahre Seriengeschichte Ja. Wobei 8 Jahre haben wir ja vor allen Dingen behandelt. Lass uns auch ganz kurz zum Ende noch einen Satz zu der 9. Staffel machen.
Ja, die lief ja in Deutschland irgendwie noch mit einem anderen Untertitel, ne?
Med School war das.
School, ja.
Oder Interns war das dann?
Interns waren es, glaube ich, auf im Original und warte mal, Staffel 9, Fernsehserien, also
Fernsehserien. Waren auf jeden Fall dann nochmal 12 Folgen, also es war halt eigentlich ein Ende, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ich fand es ein perfektes Ende von Staffel 8. Mhm. Und ich glaube, eigentlich geplant war tatsächlich, dass es ein komplettes Spin-off geben soll. Und dann hat das Studio aber nochmal entschlossen, dass sie da quasi nochmal Charaktere mit reinbringen wollen aus der alten Serie und das dann eben doch da ankoppeln wollen und sowas. Und Bill Lawrence konnte da nicht mehr so richtig viel mitreden, hat er auch mal gesagt. Und dann wurde das halt quasi als Scrubs Staffel 9 verkauft. Und komplett neue, also es, in der ersten Folge übergibt halt JD quasi den Erzählerstaffel an die neue Hauptdarstellerin. Mhm. Und das Sacred Heart ist halt abgerissen worden und auf einem Unicampus neu errichtet worden. Alte Charaktere, also es sind eigentlich noch Turk und Cox da, die sind dann tauchen vor allen Dingen als Uni-Professoren auf. JD und Sarah Chark, also er jetzt so in Gastauftritten eher. Mhm. Und es dreht sich dann eben eher um diese Studenten, also um dieses auch Studentenleben, Medizinstudium. Ich finde, das hat so seine eigene Qualität und es ist auch durchaus sehr lustig. Sie hätten es wirklich einfach als Spin-off gestalten sollen, finde ich. Dann hätte das vielleicht auch mehr Zukunft gehabt.
Ja, genau. Also ich hätte es als Spin-off hätte ich es mir tatsächlich auch angeguckt und ja, es ist also fast so ein bisschen schade, dass da nicht genug Durchhaltevermögen bewiesen wurde, dann hätte sich da vielleicht noch was draus entwickeln können.
Also die Charaktere sind ja durchaus auch sehr nett gestaltet dort, ne? Also sehr gut konzipiert auch wieder. Da hätte sich wirklich, also wie du schon sagst, da hätte sich wirklich was draus entwickeln können. Also da haben sie, glaube ich, einfach den taktischen Fehler gemacht, dass sie das zu sehr darauf aufgesetzt haben. Man kannte halt seit 8 Jahren seine Scrubs-Familie und das Ende war einfach wirklich ein Träumchen.
Ja.
Und es war dann sehr bemüht, um das da wieder anzukoppeln. Und also es gibt auch genug Leute, die bis heute sagen, Scrubs hat 8 Staffeln fertig.
Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, als sie vor einer Weile nochmal auf irgendwie Gerüchte gab, dass irgendwie mit Netflix irgendwie eine Fortsetzung gibt oder einen Film oder irgendwie sowas, da wurde auch ein entsprechendes Foto auf Instagram gepostet und da stand dann auch maybe Staffel 10 und dann in Klammern Sternchen 9 dran, so, ne, und ja, ist also auch intern.
Ja, auch dann so hier der Hausmeister, ne, Lieblingsfigur, das ist auch so eine coole Szene übrigens, die so diesen Übergang Staffel 8, Staffel 9 ein bisschen, finde ich, auch sehr hübsch gestaltet. So ganz am Anfang sieht man nochmal so eine Einblendung mit ihm. Mhm. Auf so relativ neutralem Hintergrund mit so ein bisschen Leuchtflur. Also so ein Flur, der so ein bisschen mit LED-Leuchten ausgestaltet ist, könnte überall sein. Und da fragt er eben, wo JD, er sagt es irgendwie, er benennt ihn irgendwie anders, wo der sei.
Ja,
und dann sagt Turk eben, nee, der ist weg. Der ist nicht mehr da, der arbeitet jetzt woanders. Ja. Und dann lässt der Hausmeister seinen Wischmopp fallen und geht und war nie wieder gesehen.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, das fand ich auch sehr schön. Ja, ja.
Also es hatte den Hintergrund, dass Neil Flynn wohl so einen optionalen Vertrag hatte. Wenn er nicht keine andere Rolle findet bis zum Zeitpunkt, wo eben Staffel 9 gedreht wird, dann spielt er da nochmal mit. Und da hat dann aber zum gleichen Zeitpunkt eben The Middle angefangen und das hatte er dann auch wiederum 9 Staffeln und da hat er seine vertraglichen Verpflichtungen gehabt und hat die dann wahrgenommen. Aber gut gelöst, also und ja. Fand ich wirklich mit dem besten Übergang, den sie da gestalten konnten, aber halt trotzdem wäre schöner gewesen, wenn sie es einfach abgekoppelt hätten.
Ja.
Ich sehe hier gerade in meinen Notizen noch, dass ich hier mir was zu Referenzen aufgeschrieben hatte. Finde ich tatsächlich nochmal erwähnenswert, vielleicht können wir das so als Ausgang machen. Wir haben jetzt wirklich lange gesprochen.
Ja. Ich glaube, ich werde den Podcast auch in zwei Teilen tatsächlich dann.
Ich meine, wir haben auch, also das hatte ich ja, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, wir haben die Freude und die Last, dass wir über eine Serie sprechen, die abgeschlossen ist, die eben wirklich 9 Jahre lang lief. Ne? Die hat 182 Folgen, das ist wirklich viel und das ist auch wirklich eine gehaltvolle Serie. Also man glaubt das gar nicht, wenn man so Scrubs, so Comedy, ja, komm. Ne? Aber also ich hoffe, wir haben das jetzt aufgezeigt, wie viel da wirklich drinsteckt in dieser Serie. Was ich aber wirklich nochmal rausstellen möchte, ist so dieses, also Scrubs hat eine wahnsinnige Fangemeinde, auch nach wie vor noch, und es wurde dann auch in vielen Serien referenziert, zum Beispiel in Big Bang Theory von Sheldon geadelt mit so, was könnte daran nicht perfekt sein, also an Scrubs.
Ja.
Also taucht da in vielen aus. Scrubs selber referenziert natürlich aber auch viel. Also es ist zum Beispiel sehr schön dann auch der Verweis auf Grey's Anatomy. Es ist, als ob sie unser Leben beobachten und im Fernsehen abspielen.
Ja, genau. Ja. Oder auch sehr, sehr prominent natürlich verdammt, der Tony Shalhoub als
Monk.
Ja, Monk als Scrubs und Monk für ein Emmy nominiert waren. War es ein Emmy, ja, ne?
Ja, die Hauptdarsteller, genau, also ja. Zach Braff und Tony Shalhoub. Ja.
Und Tony Shalhoub mal wieder den Emmy gewonnen hat oder Preis abgeräumt hat. Und ja, ich schaue auch gerade nebenbei mal auf Rating Graph und da kommt ja die Serie durchweg gut weg. Also ist auch,
ah ja, gut, dass du es ansprichst, ja.
So Bewertung hält sich sehr stabil. Also es gibt da so einzelne Folgen, die so hervorstechen, aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen Serien, dass es da irgendwie so ein Auf und Ab gibt oder so gegen Ende so ein Abwärtstrend. Ausreißer ist natürlich die von uns gerade schon angesprochene 9. Staffel, die da wirklich einen Abstecher nach unten macht.
Genau, also Rating Graph ist so eine Seite, wo eben man die Entwicklung der Bewertung über Staffeln und Folgen hinweg sich angucken kann, was wirklich sehr spannend ist für die meisten Serien. Und bei Scrubs, wie du es auch schon gerade gesagt hast, sehr spannend, einfach, dass das auf einem wirklich total stabilen Niveau von irgendwo 7,5 bis 9 eigentlich fast über alle Folgen läuft.
Ja.
Also wirklich sehr hohe Bewertung, wahrscheinlich auch einfach fangetrieben, sehr hohe Bewertung, sagen wir ehrlich.
Ja.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der Podcast, den wir jetzt schon mehrfach genannt haben, da auch zu beiträgt, dass das jetzt nochmal in den Bewertungen auch nochmal hochgeht oder zumindest da nochmal Stimmen sammelt.
Mhm. Ja, dazu nochmal, hatte Erik das gesagt, dass der Podcast, ich glaube Erik war das, dass der Podcast durchaus nicht so wirkt, als wenn das nochmal so zum Upsale von Scrubs irgendwie gedacht ist, sondern tatsächlich die Leute, die da alle mitmachen, Lust darauf haben.
Oh, die haben so einen Spaß daran, das kannst du nicht vorstellen. das macht wirklich auch Spaß, da zuzuhören. Also ich hatte es schon mal gesagt, als ich ihn vorgestellt hatte, kurz. Also Donald Faison sagt ja auch, also er ist eigentlich bei fast jeder Folge, jetzt zumindest in den letzten, die ich gehört habe, total stoned. sagt er auch ganz offen. Und auch, dass er davon gerade probiert wegzukommen, also das ein bisschen weniger zu machen. Man merkt auch so, dass die anderen so zunehmend ein bisschen genervt sind davon.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Aber man merkt einfach, die haben total Bock darauf, das zu machen, das nochmal zu besprechen. Die gucken sich das an, wirklich, die machen sich Notizen dazu, das merkt man auch, die laden sich die Leute dazu. Also die haben halt auch eine Producerin, die das dann organisiert, ne? Und also ich finde den sehr hörenswert, den Podcast. So, also auch gerade wenn man Scrubs mag oder wenn man nochmal mit Scrubs anfängt, finde ich es eigentlich total cool, wenn man und halt das auf Englisch vielleicht auch guckt oder das Englische insofern mächtig ist, den Podcast zu hören und die Folge dazu zu gucken, weil man da halt auch so, das ist so wie dieses Director's Cut, ne, mit einem Voice-Over noch von mit einer Kommentarspur quasi. Finde ich schon wirklich cool, was man da alles erfährt. Also das ist, wenn man so diese Stimmen aus der Serie im Ohr hat, noch was, das macht unheimlich Spaß, das zu hören. Also es ist, wie gesagt, die letzten Folgen fand ich jetzt auch sehr anstrengend aufgrund dessen, aber trotzdem trotzdem auch noch schön. Und was ich auch gut finde, die probieren jetzt auch diese Sachen, die wir angesprochen haben, diese serienimmanenten Problematiken, also die Witze aufgrund von, also die transphoben Witze, die homophoben Witze, Sexismus, Misogynie, probieren die da auch schon wieder einzuordnen, ne? Und das auch auf ein heutiges Niveau zu bringen und zu sagen, war nicht ganz so cool, ne, was wir damals gemacht haben. Ja. Auch so Begrifflichkeiten, die man damals vielleicht noch benutzt hat, die würde man heute so nicht mehr benutzen. Finde ich extrem spannend, wie sie sich da auch weiterentwickelt haben und das auch selbst reflektieren und auch annehmen und nicht sagen, ja nee, also wir stehen hier bei einem und war schon cool, was wir damals gemacht haben. Mhm. Also die feiern sich trotzdem noch genug, ne? Das muss man auch so sagen.
Ja,
die feiern sich auch ein bisschen zu viel. aber also es ist halt sehr amerikanisch, sagen wir mal so.
Mhm. Was ich vorhin noch überlegt habe, ob das bei Scrubs oder bei MASH war, aber ich glaube, es war bei MASH, wo auch ein Patient kam, der Blut von einem Schwarzen erhalten sollte und dann gesagt hat, so, nee, von dem will ich kein nicht. Blut haben.
War MASH.
Ja, war MASH. Und da wurde dann auch drauf reagiert, so, warum denn? Das ist doch egal, von wem und so. Und nee, von einem Schwarzen will ich kein Blut haben. Und dann haben sie sich den Spaß gemacht und haben ihn angemalt und dann
Blackfacing, ja.
Ja, Blackfacing quasi benutzt sozusagen, um den Spiegel vorzuhalten. Dann ist er irgendwie aufgewacht und dann kam eine schwarze Schwester zu ihm und meinte irgendwie, ey, ich habe gesehen, du gehst ja halt schwarzer durch. Gut gemacht. Und wurde so drauf hingewiesen und so. Und dann denkst du, Und das fand ich spannend, dass da auch damals schon thematisiert wurde.
Ich überlege gerade, es gibt ja bei Scrubs eine Folge mit Private Dancer. Also erstmal eine Tina Turner-Witz natürlich, aber Brian Dancer, der ja auch ein Soldat ist.
Ja.
Und versucht eben durch Selbstmord. Also nee, er hat erst eine Verletzung und will halt nicht zurück und dann bringt er sich am Ende selber um.
Mhm.
Und das ist ja auch so eine Storyline, jetzt wo du gerade nochmal MASH angesprochen hast, die kommen mir auch aus MASH sehr bekannt vor, eben mit Suizid und Selbstmordversuchen, um eben diesem Kriegsgeschehen zu entgehen.
Ja, es kann sein, dass John Ritter auch so eine Story in MASH hatte, der hat den Vater von JD gespielt in Scrubs. Der taucht ja auch, wie ich schon erwähnt habe, in MASH auf und ich meine, das war auch so eine ähnliche Story, die er da hatte. Kriege ich jetzt aber auch nicht mehr zusammen.
Ja, es fiel mir auch nur gerade so am anderen an. Es führt jetzt auch, glaube ich, zu weit. Also ich meine, wir sollten jetzt nicht noch länger machen, als wir sowieso schon sind.
Ja.
Und es gäbe noch so viel anzusprechen.
Genau, also wie gesagt.
Genau, hört den Rewatch-Podcast. Aber das können wir noch mal kurz ansprechen, weil das ist so eher so ein Podcast-Thema. Dieser Podcast, ne, also Fake Doctors, Real Friends, dass die Serienhauptdarsteller einen eigenen Rewatch-Podcast haben und auf dieser Metaebene dann eben noch mal über diese Serie kommunizieren. Hat es das schon mal gegeben?
Ich glaube nicht oder eher selten. Also es gibt bei Breaking Bad, die machen einen serienbegleitenden Podcast. Haben bei Breaking Bad ich glaube, Staffel 2 oder so damit angefangen. Machen das auch zu Better Call Saul und erzählen da halt auch von den Begebenheiten, wie das so war und so und Schwierigkeiten oder wie es zu irgendwelchen Szenen zustande gekommen ist. Aber ansonsten so im Nachhinein fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Mir nämlich auch nicht. Also es kann sein, dass ich da jetzt auch zu ignorant bin und das so als neuen Trend noch nicht realisiert habe. Aber es ist natürlich cool, ne? Also dass die auch so lange nach Abschluss der Dreharbeiten das nochmal aufgreifen können, was machen können dazu.
Mhm.
Also jeder wie er will, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass Bill Wheaton auch durchaus nochmal gesprochen hat über seine Big Bang Theory Auftritte, aber ist ja nochmal was anderes,
ja.
Jetzt, weil er ja nicht Hauptdarsteller ist, der ist ja auch sehr podcast-affin. Ja, vielleicht ein Trend noch, ne? Also, dass man nochmal jetzt alle, statt von einem Remake zu machen, lieber nochmal Rewatch-Podcasts macht.
Ja.
So, und damit sind wir eigentlich am Ende, oder?
Genau.
Jetzt haben wir nichts mit. Ja. Also eigentlich immer noch viel zu erzählen, aber da können wir einen Punkt setzen, oder?
Ja, Hausaufgabe für die Hörer auf FIT, eine Liste anlegen mit Podcasts, mit Rewatch-Podcast von den Darstellern selbst.
Ja, oder Produzenten oder irgendwie sowas.
Oder Produzenten, also halt von den, ja. Also von den involvierten Leuten selbst initiiert, ja. Genau. Wie gesagt, der Podcast ist eine Hörempfehlung, wenn nicht sogar Pflicht.
Also nochmal, ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil er ist schon auch anstrengend. Also kann man, ne, habe ich, glaube ich, herausgestellt.
ansonsten aktuell. Kopfhörerkabel. Ups. Aktuell könnt ihr die Serie bei Amazon Prime Video gucken, beziehungsweise jetzt auch seit neuestem auf Disney Plus. Und habt also zwei große Streaming-Dienste eurer Wahl, wo ihr euch das zu Genüge führen könnt. Wenn nicht, könnt ihr auch auf fernsehserien.de schauen, wann das bei eurem linearen Fernsehsender der Wahl läuft. Aktuell so mittags mal auf Pro7. Da kann man übrigens auch generell immer mal nachschauen, so wann liefen denn eigentlich so Serien und wann genau und so. Kann man immer das Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Muss man sich nicht mit Leuten irgendwie rumstreiten. Und genau, auch nochmal Hinweis auf den kurzen Part bei den Kulturpessimisten über den Podcast und so ein bisschen über Scrubs. Und ja, du hast ja aktuell nichts, was man empfehlen könnte von dir, also was du tust.
Ja, ich ziehe gerade die nächste Generation groß.
Ja, genau. Also
genau, nutzt Ultraschall oder sowas. Oder nutzt es anders gesagt, nutzt besser keinen Ultraschall. Nutzt alle was anderes, damit Ralf das nicht mehr programmieren muss, dann habe ich wieder mehr Zeit.
Das ist sehr kontraproduktiv. Oder bringt euch mehr bei Ultraschall ein, damit Ralf weniger tun muss.
Auch gut.
Ja. ja, ansonsten auf Twitter findet man dich unter @wortkomplex.
Genau, ja. Auch auf Instagram, auf Chaos Social, auf eigentlich überall.
In einem anderen Podcast hätte ich jetzt noch gefragt, wie du zu dem Twitter-Nick gekommen bist, aber das ist dann vielleicht an
kann
anderer
ich dir auch
Stelle.
Ganz, oder kann ich dir total kurz beantworten.
Ja? Ah, okay.
Ich habe im Studium angefangen zu bloggen und brauchte einen Namen und das bot sich wegen Bloggen einfach Wort und weil ich vorhin ja auch sagte, man kokettierte damals mit seinen Neurosen Komplex an und so entstand dann Wortkomplex.
Achso, okay, gut.
Das und das hat sich bis heute gehalten.
In Kürze abgehandelt. Gut. Ja, dann habe ich jetzt tatsächlich nichts mehr. Und wir führen diesen sehr schwierig begonnenen Podcast zu einem Ende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich schon sehr gefreut, als ich gesehen habe, wie eifrig du dich in die Vorbereitung im Dropbox-Paper gestürzt hast.
Ja, es ist auch, wie gesagt, eine meiner Lieblingsserien. Ich habe mich auch total gefreut, dass du dazu angefragt hattest. Und ich hoffe, ich konnte jetzt auch einiges Interessante zumindest beisteuern, was jetzt noch nicht so Mainstream-Wissen war, was ich so vielleicht ausgegraben habe. Und es hat mir total viel Spaß gemacht, mich mit dir darüber zu unterhalten.
Ja, geht mir genauso. Finde ich auch sehr schön, ja, jemand so bewanderten und eben mal nicht auch mal wieder zwei Dudes reden über ihre Lieblingsserie zu haben, ne, sondern ja, dann auch mal jemanden dabei zu haben, der die Themen entsprechend auch anspricht und ja, ein bisschen seine Erfahrungen da Einblicke, Erfahrungen etc. bringen kann. und so ein bisschen auch aus der Perspektive heraus drauf stößt. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Da lasst uns doch mal einen Kommentar auf der Seite zum Podcast, was eure Lieblingsfolgen sind oder Lieblingscharaktere oder ob wir noch irgendwas total Wichtiges vergessen haben zu erwähnen, was unbedingt noch irgendwie Erwähnung finden sollte im Nachhinein. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis demnächst.
Tschüss. Won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman.
No, 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 no,
Superman.
I'm no Superman. That's right. You've crossed the finish line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold. But I can't do this all on my own. No, I can't do this all on my own. No, I know that I'm no Superman. I'm no Superman.
He can't do it. Someday we'll be together.
I'm no Superman.
Someday soon.
Oh no, I'm no Superman.